Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
War sehr leise hier. Sehr leise hier, meine Kopfhörer.
Ja, dann kannst du ja lauter stellen.
Vielleicht sind das auch die Nachwirkungen von meinem Wochenendjob.
Ja?
Kann natürlich auch sein, weil das jetzt...
Sag mal, auf dem Rave aufgelegt, oder wie?
Kurz davor war. Nee, auf dem Rave habe ich nicht aufgelegt, aber es ist trotzdem laute Musik und so im Club. Laute Musik.
Ja, aber lauter als sonst? Weil das ist ja sonst, irgendwie machst du das ja andauernd.
Ja, aber wenn ich hier Mittwoch komme, dann hatte ich ja schon 3-4 Tage Regenerationsphase und jetzt ist ja so frisch nach dem Wochenende. Ist nämlich frisch nach dem Wochenende heute, falls ich frage, warum.
Ja.
Weil das nämlich frisch nach dem Wochenende ist.
Okay. Aber das heißt, es geht dir immer so, dass du dann ein paar Tage brauchst, ja? Das wäre ja auf Dauer dann echt nicht gut.
Eigentlich nicht. Vielleicht ist das der einsetzende Hörschaden.
Oh je.
Und lieben Rollstuhl mir gegenüber, ja? Also es gibt bergab.
Ja, genau.
So hast du deinen Stuhl gerade genannt.
Aus dem Pflegeheim.
Aus dem Pflegeheim, die Bewegtbild-Banausen.
Ja. Herzlich mit willkommen.
Mit Ü70 immer noch für euch am Start. Ja.
So geil, ey. Wenn wir das so weiter durchziehen und wir das irgendwie in 20 Jahren immer noch machen, dann haben wir echt hart übertrieben. Also ich meine, was machen wir dann?
Na, Podcast.
Dann sagen wir, der älteste Podcast Deutschlands.
Aber literally. Ist ja die Frage, ob wir dann der älteste sind, weil die anderen wachsen ja praktisch mit uns mit.
Ja, ja.
Die hören dann alle auf.
Entweder das oder die machen es halt nicht so lang.
Podcast ist ja, das ist zweideutig zu verstehen.
Naja, aber das sind ja...
Bei Häufis Lebensstil kann ich verstehen, dass er nicht so lange macht.
Ja, entweder das oder es sind ja nicht nur Jüngere, die das auch machen.
Ja, ja, klar. Also, aber also grundsätzlich ist es ja wie beim Pokern. Das ist ja etwas, was man auch im gesetzteren Alter machen kann. Mhm.
Also geil, ist ja jetzt, wie viel, also Pokern muss für so viel herhalten bei dir. Das ist für dich so oft irgendwie das Vergleichsding. Ist ja wie beim Pokern.
Naja, aber Podcasten ist doch jetzt keine, du bist jetzt kein Profi-Tennisspieler, wo du jetzt sagst, ja, irgendwann muss man mal aufhören oder ein bisschen kürzer treten.
Ach so, meinst du, das ist körperlich überhaupt keine Beanspruchung?
Eher geistig und psychisch für mich, wenn ich mit dir Podcast aufnehme.
Ja, gut.
In die Richtung geht das.
Da sind wir ja selber schuld.
Ist jetzt aber, ich sehe es nur, du musst das so rum sehen, also das Gehirn wird ja dann auch immer wieder gefordert, indem man sich einer muss an irgendwelche Filme, an denen man Sachen über Filme analysieren muss, recherchieren, weißt du, das
ja.
Ist ja auch Training.
Total.
Mentales Training. Und so bleiben wir halt immer im, stell dir vor, wir wären hier so zwei ältere Herren, die überhaupt keine Freunde haben und die nur so für sich alleine mit 7 Katzen leben. Das wäre doch schlimmer. So hat man regelmäßig Konversationen, verstehst du?
Ja.
Tauscht sich aus.
Ich dachte, ich habe mir gerade vorgestellt, wie wir beide mit 7 Katzen zusammenleben würden. Aber du meinst dann jeder für sich halt.
Jeder für sich. Mann. Ich meine, okay. Dass wir so eine verbohrten Alten ohne soziale Kontakte sind, die einfach nur, wo das Highlight ist, dass sie kurz mal zum Fenster gucken für eine halbe Stunde.
Ja. Nee, klar ist das besser.
Ja.
Also logisch. Und so hört sogar noch jemand zu.
Ja, und genau. Und wir bezeugen praktisch unsere, also wenn jetzt hier meine, dass ich mich an irgendwelche Schauspieler nicht erinnern kann, wenn das jetzt der Einsatz ist, von wegen hier, wenn das in die Vaterrichtung geht hier mit Anthony Hopkins, dann hat man das protokolliert hier im Laufe des Podcasts.
Stimmt, dann kann man den Zerfall so ein bisschen dokumentieren.
Richtig, das ist medizinisch vielleicht gar nicht mal schlecht, dass wir das alles hier auf Band haben.
Na, ist jetzt die Frage, was das über mich aussagt, ne? Dann bin ich ja eigentlich auch schon so Alzheimer-Light.
Du bist, das ist was anderes. Das ist ja kein Alzheimer, du bist ja geboren als der Vater quasi.
Ach so.
Das war ja schon immer bei dir mit drin. Also, das ist ja einfach das Gedächtnis, das ist ja einfach nur Scheiße.
Wie beim Golfen mit dem Handicap. Ich steige einfach schon ein bisschen richtig, weiter oben ein.
Ja, richtig, du bist ja wirklich gehandicapt. Also, wenn es nach mir geht, kannst du dich auch mit dem Gedächtnis, kannst du dich in der S-Bahn auch auf die Behindertensitze setzen. Ich habe da kein Thema mit.
Das ist so geil, Alter. Ich beantrage einen Behindertenausweis. Demnächst können wir überall parken, weil ich einfach ein beschissenes Gedächtnis habe.
Ja.
Ja,
nein. Kannst du mal probieren. Und wenn du dann Zeugen dafür brauchst, also, dann soll die mich mal anrufen. Ich kann das bestätigen auf jeden Fall.
Sonst haben wir auch ein paar Episoden, die sie hören können.
Ja, stimmt, ja.
Ja, geile Referenz.
Auch wieder, ja. Haben wir auf Band und kannst nachweisen.
Naja, also ich bilde mir ein, dass ich dazwischendurch auch helle Momente habe. Also das ist aber jetzt nicht wirklich ein chronologischer Verlauf. Ne?
Auch
also,
das trifft auf Anthony Hopkins in The Father zu.
Super.
Ab und zu kommt er mal klar und erinnert sich an irgendwelche vergangenen Urlaube.
Ja.
Ja.
Na, The Sun habe ich ja noch nicht gesehen, aber den gibt es ja leider schon. Sonst wäre das ja ein ganz gutes Sequel gewesen.
Ja, den gibt's schon, ja. Kommen wir zu The Enkelkind.
Das ist super.
Das zweite Sequel.
Ja, können wir dem Herrn ja mal vorschlagen. Boah, wie hieß er? Das ist jetzt schon wieder eine Bash-Frage. Der Regisseur.
Der Regisseur oder von
The Father, der hat es ja auch geschrieben.
Oh, das vergesse ich jedes Mal.
Franzose, ne?
Ja, ja, ja. Den Namen vergesse ich tatsächlich jedes Mal von dem.
Siehste, geht nicht nur mir so. Das ist schön.
Ja, gut, aber er gehörte zu denen, die ich mir tatsächlich nie gemerkt habe. Also, das ist so. Weißt du, also, es ist schon was anderes, ob mir jetzt Kiefer Sutherland in dem Moment nicht einfällt, wo ich weiß, wer das ist, oder halt ein Regisseur, wo ich mir halt den Namen nicht gemerkt habe. Das ist, glaube ich, das sind schon. Ja, muss gut. Man trennen.
Muss er wahrscheinlich noch ein paar andere große Filme machen, bis man sich den dann mal gemerkt hat.
Ja. Aber es ist auch ein bisschen so dieses Wer wird Millionär Ding so, dass du vor dem Mikrofon, du willst halt irgendwas abrufen in dem Moment und das kommt halt nicht. Ja. Und dann höre ich den Podcast, weißt du, sitze im Auto und denke so, Alter, denk sofort an den Namen so und denk so, Alter, wie, der ist dir nicht eingefallen.
Mhm.
Das ist dann auch immer wieder lustig, wenn ich dann passiv irgendwo entspannt unseren Podcast danach höre oder Kontroll höre, so wie du das auch machst.
Mhm.
Dann fliegt mir sofort der Name zu, den ich irgendwie on mic gesucht habe, wo ich denke so, Alter, wie kann das sein, dass dir Steven Seagal nicht eingefallen ist?
Ja, ja, also, klar.
Weißt du, wo ich denke,
logisch. Ja, habe ich auch hin und wieder.
So ist das manchmal.
Aber ich kann das auch bei anderen, also wir sehen das ja auch zum Beispiel bei Leuten, die wir hier zu Gast haben, da gibt es ja auch so ein paar Leute, die dann halt ewig nach einem Namen suchen, weil das ist einfach so.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Du kommst dann halt nicht drauf.
Ja, und wir reden, nicht von Alessandro. Ja, wir reden jetzt nicht von Alessandro, weil der ist jetzt wirklich, also der ist ganz unten in der Nahrungskette, was das angeht.
Ich fühl mich da voll verbrüdert, ey.
Nee, du bist da schon, also da bist ja ein Genie dagegen, Alter, was das Gedächtnis angeht. Alessandro.
Nee, also ich habe mir das zum Teil angeguckt, was ja unser Azubi war ja zu Gast bei Alessandro. Können wir vielleicht mal promoten, oder?
Ja, wollte gerade sagen, also das müssen wir auf jeden Fall promoten. Unser Azubi war sogar dreifach bei Alessandro.
Mhm.
Die haben irgendwie 3 Episoden aufgenommen. Die anderen beiden kommen wohl noch. Da ging es dann um bei Fear and Loathing Las Vegas, ging es um eine Episode. Ich weiß nicht, was genau davon Podcast ist, was Videoformat ist, aber jetzt haben die gerade ein Video aufgenommen, davon wolltest du wahrscheinlich erzählen.
Ja, das habe ich mir zum Teil angeguckt und da war ich voll oft bei Alessandro, als er so, ja, der und der, nur, ich komme nicht auf den Namen. Und ich war halt, manchmal ging es mir genauso, ich so, fuck, stimmt, ich weiß, wen er meint. Ah, wie hieß der Typ?
Ja, ja.
So, und bei anderen Fällen dann sofort, ja, klar, ist der und der.
Dann hat er von Red Herring geredet und dachte aber an MacGuffin, wo ich auch dachte, ja, okay, du meinst MacGuffin, weißt du, da muss man das auch mal so wie ich ähnlich.
Ja.
Dass er irgendwas sagt, aber dann was anderes meint, so, wo ich dann sofort, okay, umschalte, was er dann in dem Moment meint.
Mhm.
Und du checkst ja im Moment auch nicht. Also ich höre das ist auch wieder so ein Ding, was ich beim Nachhören höre. Wenn ich dann sage, so, keine Ahnung, der Regisseur inszeniert und dann sage ich aber hier, und der Hauptdarsteller inszeniert, bla bla, hin und her, weißt du, und dann sage ich in dem Moment Hauptdarsteller und bekomme das gar nicht mit, so, weißt du, und in meinem Kopf, in meinem Kopf ist das Regisseur so in dem Moment. Und dann höre ich das nach und denke so, Alter, in dem Moment wolltest du Regisseur sagen und hast es gar nicht mitbekommen, dass du nicht Regisseur gesagt hast.
Ja, aber dass man so im Redefluss irgendwie ein Wort verwendet, was nichts passend ist, das passiert ja andauernd.
Ja, ganz oft bei mir. Das ist auf jeden Fall das meine Macke.
Okay.
Das ist meine Phase. Ja, und Alessandro ist ja der, also, dass der so auf Kommando irgendwie Schauspieler abrufen kann, das ist sehr ungewöhnlich. Aber was er richtig krass macht, also manchmal, wenn ich einen Film gucke, neulich bei Footloose zum Beispiel, schicke ich ihm halt so ein Screenshot von dem Film, den ich gerade
habe. Und er weiß sofort.
Und der weiß, welcher Film das ist, Alter. Mhm. Der bei Haus an der Friedhofsmauer hat er sofort erkannt.
Mhm.
Und neulich Footloose hat er auch gecheckt. Also ist Footloose, der neue Footloose.
Ja, aber siehst du, ich glaube, das geht mir auch ähnlich, weil das, wenn man halt so eher so visuell unterwegs ist,
ja,
dann kannst du es sofort irgendwie zuordnen. Oder zumindest, also bei mir ist auch so, ich weiß dann relativ schnell, ja, habe ich gesehen oder nicht.
Mhm.
Dann mit dem Zuordnen ist es nochmal Next Level.
Ja, bei mir sind Zahlen. Oh. Zahlen bin ich nicht so gut.
Hm.
Also so Nummern merken und so, da war ich früher mal fitter, aber. Alles, was so Nummern, Kombinationen, Jahreszahlen und so angeht.
Ja, logisch. Früher musstest du dir auch noch irgendwelche Telefonnummern merken.
Stimmt schon, ja. Ja, stimmt schon. Dann musstest du es ja zwangsläufig. Und dann, wenn du die Nummer natürlich auch immer manuell eingetippt hast, hattest du die natürlich eher im Kopf gespeichert als heute, wo du einfach auf Wählen drückst.
Na. Hast du dir das denn komplett angeguckt mit Alessandro und Dennis?
Bis auf den Spoiler-Part.
Ach.
Weil ich den Film ja nicht gesehen habe. Ja, die haben ja so, die haben ja 3 Teile gemacht. Einmal auf dem Weg zum Kino, dann so... auf der Rückfahrt zum Kino und dann haben sie ein Spoiler-Kapitel gemacht und da ich den Film noch nicht kenne, bin ich da ausgestiegen. Aber bis dann habe ich es gesehen und fand es sehr unterhaltsam und fand es eigentlich ein ganz cooles Konzept, weil es ja auch um einen Film geht, wo gefahren wird. Insofern war das ganz witzig.
Ach so. Ja, gut.
Und unser Azubi, ja, der kommt rum. Wird rumgereicht.
Total.
Ich meine, bei den beiden bietet es sich an, weil...
dass die rumgereicht werden?
Nee, weil die wohnen ja wirklich nicht weit voneinander entfernt. Also das ist ja okay. Dein
Fuffi-Nutten, ey.
Dass sie rumgereicht werden.
Geil.
Ja.
Nee, fand ich auch cool. Ich habe mich dann zwischenzeitlich gefragt, ob ich das auch cool fände, wenn ich die beiden nicht kennen würde.
Mhm.
Und
die sind ja schon ganz sympathisch, oder? Auch wenn du sie nicht.
Natürlich weiß nicht, ob, sind
die natürlich ein bisschen
beide sympathisch, aber eben, es ist halt schwer, das zu trennen, weil wir die ja beide mittlerweile schon recht gut kennen und ja, hab versucht, das so ein bisschen zu abstrahieren. bin dann zwischenzeitlich zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, wenn das jetzt so eine Rom-Com wäre und wir die rezensieren würden, hätten wir, glaube ich, gesagt, die Chemie zwischen den Protagonisten ist ausbaufähig.
Die ist ausbaufähig, würdest du sagen.
Ja.
Aber
klar ist das unterhaltsam.
Ja, und dafür,
eben, ich habe mich halt gefragt, wie das ist, wenn man die beiden nicht kennt.
Ja gut, aber dafür, dass sie sich zum ersten Mal jetzt gesehen haben und zum ersten Mal was gemacht haben, ging das voll klar, fand ich so. Also Alessandro ist ja immer so, glaube ich, wenn er irgendwas neu macht und jetzt zum Beispiel aus dem Auto aufnehmen, ist er immer so ein bisschen nervös.
Ist das so?
Ja, merkt man, glaube ich, auch so. Also so.
Nö, finde ich nicht, dass man das gemerkt hat.
Ich glaube, wenn du die mal gucken, mal anguckst, wo er so zum 700. Mal halt alleine irgendwie seine Show da moderiert, da ist er schon.
Ach ja, ist was anderes.
Da ist er schon ein bisschen lästiger unterwegs und schlürft seinen Espresso und gähnt auch mal und so. Aber da hast du nicht gesehen, dass er gegähnt hat, weil er zu aufgeregt war.
Hallo, Multitasking, er fährt ja auch noch Auto parallel.
Ja, ja, eben. Aber es ist, man wird ja sowieso warm mit verschiedenen Leuten, wo man am Anfang erstmal gucken muss, wie da die Chemie ist. Du fandst ja auch ein paar von unseren Gästen waren ja auch am Anfang suspekt.
Sind sie immer noch, hallo?
Sind sie immer noch, ja. Ich weiß zum Beispiel, jetzt haben wir ja aktuell die Filmfressen zu Besuch gehabt. Und am Anfang fand es ja Peter ein bisschen, weil der ist ja so ein bisschen der zerstreute Professor, wie bei Zurück in die Zukunft, wie bei, weißt du, so habe ich ihn ja verglichen. Ich fand es ja immer ganz cool, dass der so abdriftet und dann nicht mehr weiß, was er sagen will und so sehr weit ausholt und so, weil er selber ja sagt, er holt sehr weit aus und so. Mhm. Und ich fand es ja am Anfang voll unterhaltsam. Und du bist ja immer einer, komm nochmal zum Punkt, Junge, weißt du, so wie bei mir so, wenn ich irgendwas zu einem Los sage, sagst du, komm nochmal zum Punkt, legst du mal vor, was davor steht. Und da habe ich das Gefühl, so nach 3, 4, 5 Aufnahmen wirst du dann doch warm mit den Leuten, wo du einfach sagst, boah, ja, okay, das könnte schon ein bisschen schneller vorangehen und so. Und dann irgendwann sagst du, ja, ist halt Peter, so, weißt du.
Ja, nee, Peter sagt ja selber, dass er sich bei manchen Ausschweifungen sehr viel Zeit lässt.
Eben, aber es nervt dich halt nicht so wie beim ersten Mal, wenn man die Leute kennenlernt.
Ich war jetzt auch nicht schwer genervt.
Nein, überhaupt nicht.
Also aber, wirklich.
Ey. Aber ich meine, bei ein paar Sachen kommt man halt rein und so ist es vielleicht auch mit Dennis oder Sandro. Also bei dem dritten Mal, wenn die
aufgenommen
haben,
ich,
ist die Chemie wahrscheinlich.
Ich sag dann ja nicht, dass das kein Potenzial hat.
Wer jetzt null Chemie hat, ist Hakan und Alessandro. Also die beiden, Alter, die funktionieren immer gar nicht in Kombination.
So ein Quatsch.
Ja. Ja, aber auch da können wir darauf hinweisen, weil da war gerade unser Kumpel Mo zu Gast. Also auch da connecten wir irgendwie kreuz und quer die Leute, weil Mo war nämlich bei Wir quatschen über Filme und hat mit Alessandro und Hakan da ein Episödchen aufgenommen.
Ja.
Ja, wo ich entsetzt wieder feststellen musste, wie stolz Hakan erzählt, dass er seine ganzen Streaming-Dienste gekappt hat und dass er jetzt nur noch so eine Probe-Streaming-Geschichten macht, wo er irgendwie einen Monat umsonst Filme gucken kann und dann da aussteigt. Weil er hat jetzt nur das und das und zahlt jetzt nur irgendwie, hat sich ein Limit gesetzt von 4,25 Euro im Monat für Streaming.
Okay.
Und eigentlich wollte er die Blu-ray von Poor Things kaufen, aber hat jetzt gehört, dass der auf Disney rauskommt. Und ich denke mir nur so, Digga, Alter, du verdienst, das ist jetzt vielleicht die falsche Formulierung, aber deine Leidenschaft ist Podcasten, du redest über Filme, du propagierst Filme, dann darfst du nicht stolz erzählen, dass du kein Geld für Streamingdienste ausgibst und dass du eine Blu-ray nicht kaufen würdest, weil du die umsonst kriegst. Und du darfst dich auch nicht über Kinopreise beschweren oder über sonst was, weil man muss halt ein bisschen für seine Leidenschaft auch mal ein paar Euro springen lassen. Das, das fand ich irgendwie, keine Ahnung, ich würde das so nicht machen.
Guck mal, der ist mehrfacher Familienvater.
Der hat einen Job, Alter. Das ist die einzige Entschuldigung ist so wie Hoffi, als der arbeitslos war, dass er gesagt hat, ich kann mir nicht für 30 Euro irgendwie so eine Steelbox Blu-ray kaufen. Nee. Das entschuldige ich. Na, aber Alter, nicht, wenn du einen Job hast, Alter.
Weißt du, was Kinder kosten, Digga?
Dann mach keinen Podcast. Ja. Dann mach halt keinen Podcast. Du kümmerst dich um die
Augen
Kinder.
Auf bei der Berufswahl.
Ist so.
Selber schuld, wenn ihr Podcast
Digga.
Machen wollt.
Ich will das von Filmleidenschaften will ich nicht hören, von wegen so, ja, ich spare jetzt irgendwie, weil die Blu-ray für 9 Euro ist mir zu teuer. Das will ich einfach nicht hören, wenn einer Filmpodcast macht.
Ja, siehst du, da habt ihr wieder den Beleg, dass wir hier irgendwie das meiste, was wir über Supporter reinnehmen, irgendwie versuchen, anderweitig wieder unter das Volk zu bringen. Also mit der Bereicherung wird das so nie was, ey.
Ich habe diese scheiß Amazon-Channels gebucht für 3 Euro im Monat. Alter, seit 2 Jahren, ich habe da keinen einzigen Film vorgesehen.
Ja.
Seit 2 Jahren.
Gut,
wegen
das ist clever.
Zum Auftragsfilm.
Das ist jetzt wieder, wie der halt fürs Fitnessstudio jahrelang bezahlt und nicht einmal hingeht.
Das jetzt die negative Variante, aber die gängigen Streaming-Dienste kann man sich schon mal zulegen, wenn man über Filme berichtet.
Naja, klar. Und Amazon braucht dringend Geld. Also,
ja.
Auf jeden. Macht das mal. Gag, Alter. Nein, aber geht ins Kino und das ist ja schon auch gut, dass es da hin und wieder Filme gibt, die es dann schaffen.
Ja, meine ich ja.
Und aber klar, weißt du, was ich meine? Also gerade fürs IMAX, Alter, ich bin auch, also ich finde es ja auch immer wieder krass, ja, was du da an einem Abend lassen kannst für ein fucking Kinobesuch.
Ich meine, das hat ja auch Grenzen. Es gab ja irgendeinen Film, wo die mal irgendwie 25 Euro oder so haben wollten, weißt du, mit Überlänge und 3D eben, so und keine Ahnung.
Der letzte Avatar im IMAX, da war's ja, war kannst du ja an die 30 Euro ran, Alter.
Da sagen wir dann auch so, okay, man kann es auch übertreiben, da ja, boykottieren eben. Wir auch, aber zu sagen jetzt, weißt du, also jetzt generell irgendwie, oder auch so, wenn ich Podcaster sehe, habe ich dir ja schon mal erwähnt hier, die auf so einem komischen Mini-Fernseher irgendwie ihre Filme rezensieren, so, denke ich so, Alter.
Ja.
Augen auf bei der Berufswahl, wie du so schön sagst. Das ist so.
Ja, gut, das ist, aber da stelle ich dann eher, ich glaube nicht, dass das so ein Sparmodell ist. Das ist dann eher für mich eine Mentalitätsfrage. Also, ne, wie, inwiefern willst du diesem Film gerecht werden, indem du ihn halt möglichst in einem möglichst passenden Szenario konsumierst? Mhm. Ja, und wenn das für manche Leute halt das iPhone ist, dann tun die mir leid, aber das ist dann.
Soll ja auch jeder für sich entscheiden, da habe ich auch nichts dagegen, aber auch hier wieder. Aber dann höre ich mir euren Podcast nicht an, ja, weil dann dürft ihr deine Filmpodcast machen. Das ist schon
logisch.
Weil das sind dann für mich so zwei Paar Schuhe. Ob du das jetzt privat konsumierst, wie du willst, fein. Aber als jemand, der sich ans Mikrofon setzt und weißt, und dann über diese Filme berichtet und dann erzählt, wie geil das Worldbuilding ist, aber wie schlecht das Worldbuilding ist, aber seine Filme auf dem iPhone guckt,
klar,
da habe ich dann
keine Verständnis. Das ist absurd. Ich auch nicht. Ja. Ist ja dann, aber sagt ja dann auch eher was über die Leute aus, die das konsumieren und gut finden. Mhm. Also weil das scheint dann ja da nicht mit reinzuspielen.
Naja, da bin ich zu sehr Filmfan. Sollte dann schon das bestmögliche Erlebnis sein, was man da irgendwie, und für manche reicht halt, wenn man...
Du, aber ich habe neulich eine Statistik gelesen, da wurde eine Umfrage gemacht, bezüglich eben Kinobesuche und die Bereitschaft ins Kino zu gehen. Und da kam unterm Strich knapp gesagt raus, dass 2/3 der Leute warten würden, bis er im Streaming ist. Mhm.
Da sind die Streamingdienste.
Statt ins Kino zu gehen.
Ja, da sind die Streamingdienste aber auch zum Teil selbst schuld, weil sie die Filme ja teilweise richtig zeitnah rausboxen. Ja, eben.
So 2 Wochen später ist der Film im Stream. Und dann denken sich halt viele, ja, mein Gott, ey, dafür raffe ich mich nicht auf und so. Und ist jetzt aber auch halt die Frage, ein Stück weit lässt du den Leuten ja die Entscheidung, ob sie ins Kino gehen oder den dann zu Hause gucken. Mhm. Und die Leute ziehen es eben vor. Deswegen du kannst den Leuten wie Netflix und Co. ja nicht vorwerfen, dass die kein Bedürfnis haben, die Menschen umzuerziehen, indem sie die Sachen erst sehr viel später bringen. Das ist ja, ich meine, die haben ein Geschäftsmodell. Das ist ja die Entscheidung der Leute, die man anzweifeln oder in Frage stellen müsste.
Naja, aber das Geschäftsmodell stelle ich halt in Frage, weil du hast ja früher auch die Videothekenauswertung gehabt. Und die kam ja ein halbes Jahr, 8 Monate später, nachdem der Film im Kino lief. Das heißt, die Leute wollten nicht 6 Monate, 8 Monate warten, um jetzt den neuen Dune zu gucken.
Ja.
Und ich verstehe nicht ganz die Politik dieser Streamer, die sagen so, ja, wir bringen halt 2 Wochen, 3 Wochen später den Film in unserem Stream, weil es würde doch die Kinotickets ankurbeln, wenn man da einen größeren Abstand zwischenhälte.
Ja, aber da bedient ja das eine das andere. Weißt du? Früher waren die Filme länger im Kino. Mhm. Demzufolge hatten die da schon mal mehr Zeit und dann hat es natürlich auch eine Ecke länger gedauert, bis das alles auf Video rauskam, weil es aber auch ein anderer Prozess ist, logischerweise musst du ja die ganzen Kassetten erstmal auch produzieren und so weiter.
Ja, klar. Aber mal abgesehen davon hat das ja auch funktioniert.
Ja, aber gerade auch mit den Synchrofassungen.
Man hat halt zweimal Kohle gemacht.
Ja, klar. Das ist ja jetzt auch der Plan. Hm. Nur, wie du schon sagst, dadurch, dass es so zeitnah ist und halt eben auch mittlerweile ja gerade was Optik angeht und so, für viele ist das dann eben kein Unterschied mehr. Und ja, das sind natürlich primär die Leute, die eher selten ins Kino gehen.
Ja.
Weil ich meine, wir machen es ja sogar bei manchen Filmen, die zeitgleich erscheinen. Also ich meine, Maestro,
ja, genau,
der kam auf Netflix raus und wir sind trotzdem ins Kino gegangen.
Und haben da ein Kinoticket gelöst, richtig.
Und wollten uns den dort angucken. Und ich meine, das ist eine Mentalitätsfrage, weil unterm Strich ist es nämlich genau das. Du könntest die Filme zeitgleich rausbringen und dann guck mal, wer entscheidet sich fürs Kino und wer fürs Streaming. Weil
ja,
da würden wir auch bei sehr vielen Filmen sagen, ja mein Gott, ey, dafür brauche ich nicht ins Kino gehen.
Ja, das auf jeden Fall. Ist ja auch okay, dass man die Wahl hat. Aber ich meine, rein vom Geschäftsmodell her würde ich sagen, kann ich manchmal nicht nachvollziehen, warum man auf diese Kinoauswertung verzichtet. Die haben ja so eine Sachen wie Irishman.
Nee, die verzichten ja nicht. Das ist ja ein Erfahrungswert, den die haben. Wenn der Film in den ersten 2 Wochen nicht das macht, was die sich ausrechnen, dann, dann lohnt sich die dritte und die vierte Woche auch nicht.
Aber es gab so bestimmte Filme, gerade du hast ja erwähnt, die im Zuge der Oscars jetzt so pseudomäßig ins Kino gebracht werden, damit die für die Awards in Frage kommen.
Das ist wieder was anderes.
Ja, aber wo ich mich dann frage, Digga, warum laufen die nicht regulär im Kino? Weil vielleicht das Publikum 3-4 Wochen lang diesen Film sehen will, weißt du? Und weil vielleicht das Publikum da ist und dafür ins Kino gehen würden, unabhängig davon vom Stream.
Naja, aber die machen ja...
drei Tage und da...
Naja, aber die machen ja Marktforschung und so. Das, die haben ja Erfahrungswerte mit sowas. Das sind aus unserer Sicht natürlich manchmal strange Entscheidungen.
Ja.
Aber rein wirtschaftlich gesehen, für die ja nachgewiesenermaßen sinnvoll. Deswegen ist ja auch die Kluft immer größer geworden zwischen Blockbustern und kleinen Filmen.
Klar, ja.
Und deswegen sagen ja dann auch hier, oh Mann, wie hieß er, der von American Fiction, ich krieg seinen Namen nicht mehr zusammen, aber der hat ja in seiner
Corndon heißt er, glaube ich, nicht.
Nein, Jefferson irgendwas, aber der Vorname, keine Ahnung. Mhm. Ist ja auch Latte. Da sind wir wieder, ganz am Anfang, Namen fallen einem nicht ein. Und der hat, das war aber auch sein Debüt, muss man schon auch zu unserer Verteidigung sagen.
Ja, ja.
Das war sein absolut erster Credit.
Drehen wir erstmal 3-4 Filme, dann merken wir uns
davor den Namen. Nichts anderes gemacht, aber der hat eben genau das gesagt in seiner Dankesrede. Mhm. Ey Leute, bevor ihr einen 200-Millionen-Film macht, macht halt irgendwie 20-10 Millionen.
Ja, macht 20-10 Millionen Film. Ja, fand ich auch cool und sympathisch.
Und das ist halt, dieses Segment ist halt nahezu ausgestorben in der Budgetgrößenordnung. Und das, deswegen ist es halt eine wirtschaftliche Entscheidung, nur noch.
Leider nur noch, ja.
Weil früher
haben
ja viele...
Ich würde es ja geil finden, wenn jeder Film im Kino lief.
Ja, natürlich. Und früher haben ja auch Studios, da war ja primär das geplant, vor Video und so, konntest ja auch gar nicht groß anders. Und da haben Studios ja auch schon genau so kalkuliert. Da gab es halt diese Flagpole-Projekte, wo es hieß, okay, mit denen müssen wir unsere Kohle machen. Mhm. Und dann haben wir aber eben auch ein großes Segment von Filmen, wo es okay ist, wenn die gerade mal das einspielen, was sie gekostet haben, weil das eben dann für Liebhaber oder für die Kunst und sonst was ist. Mhm. Oder weil es eben auch so ein Überraschungshit werden könnte, wie es ja dann auch oft war. Aber dieses Risiko, das wurde halt immer mehr minimiert und jetzt sind wir halt da gelandet, dass es ein 200-Millionen-Film ist, der muss funktionieren und sonst haben sie gleich ein Riesenproblem.
Ja, klar.
Und ansonsten gibt es halt kleine Arthouse-Filme.
Die haben sich da selber ein bisschen Druck gemacht. Komödien sind ja komplett irgendwie ausgestorben im Kino, ja. Ganze Genre irgendwie begraben.
Das funktioniert ja nur noch. Besonders
funktioniert ja nur noch über Streaming. Hm. Also hat sich schon ein bisschen was entwickelt, aber gucken wir mal, wie das mit der Kinozukunft aussieht.
Ja, aber umso geiler finde ich, dass die Leute, die uns hören, also die meisten, die uns so Feedback geben, da kriegen wir ja schon auch mit, die teilen diese Leidenschaft, die gehen auch gerne ins Kino und bei den entsprechenden Filmen lässt sich das auch dann kaum jemand nehmen, eben den im Kino zu sehen. Und für euch machen wir das.
Genau. Und die sind ja teilweise auch angeregt, Filme, die wir hier rezensieren, außerhalb vom Kino, irgendwelche älteren Sachen. Also hier unser Kumpel Snake hat sich dann extra Sleep Tight angeguckt, weißt du, nachdem er unsere Rezension gehört hat, damit er sich das Spoiler-Kapitel auch anhören kann und so eine Sachen. Und Fabs ist auch einer, der sich meistens dann erstmal so Rezensions gibt und sich dann die Filme anguckt, extra dann so frisch, um sich dann die Rezension anzuhören und so eine Sachen.
Also, ja, geil.
Macht ja Dennis auch, glaube ich, hat er gesagt. Ist schon interessant.
Ja, voll gut.
Dabei versuchen wir eigentlich die Rezension so zu gestalten, dass er nicht zwangsläufig die Filme gesehen haben müsst.
Nö, aber ich meine, so ist uns das wahrscheinlich am liebsten. Also wenn ihr das super, so mitmacht, dass ihr das gleich auch alles sehen wollt.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir die Auftragsfilme ankündigen. Und was sind Auftragsfilme? Das sind Filme, die ihr euch bei Patreon und Steady wünschen könnt. Wenn ihr da nämlich die Bannhausen finanziell unterstützt monatlich, dann gibt es da verschiedene Pakete. Und im höchsten Paket dürft ihr Auftragsfilme aufgeben, die wir dann im nächsten Monat für euch exklusiv rezensieren. Zerreißen oder in den Himmel heben. Je nachdem, dafür übernehmen wir keine Gewähr. Aber zumindest sind die Filmideen auf eurem Mist gewachsen. Dann gibt es Sonderepisoden, die jeden Sonntag rauskommen um 18 Uhr. Da gibt es nochmal ein Sonderepisodchen, ein drittes Episodchen bei Nausen pro Woche. Dann gibt es ein Lospaket, wo wir monatlich 2 Filme Minimum rausziehen. Aber auch öfter mal so eine 10er-Extraziehung, die wir dann abarbeiten oder irgendwelche Extraziehungen hatten wir auch schon mal zwischendurch, also sind Minimum 2 Lose im Monat, das können auch mehr sein. Und dann gibt es im niedrigsten Paket für 3 Euro schon seit ihr am Start, gibt es Tabelleneinsicht und da könnt ihr sehen, welche Filme waren, wo rezensiert worden sind, von wem, in welcher Folge. Das kann bei über 3000 Rezensionen auch nicht schaden, dass man da ein bisschen Überblick kriegt.
Ja.
Also wenn ihr Bock habt, guckt da rein. Und wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie bei Patreon oder bei Steady zu unterstützen, dann sind wir natürlich auch offen, dass uns bei PayPal irgendwie was rüberflankt. Da sind wir auch fein mit.
Mhm.
bewegtbanausen@gmail.com ist unsere PayPal-Adresse auch. Da hat uns mal einer 20 rübergeflankt und da haben wir ihm mal irgendwie 2 Losfilme oder so gegeben. Oder könnte ich auch für einen Monat mal einen Auftragsfilm kaufen und da sind wir eigentlich offen. Also es muss jetzt nicht über Steady und Patreon laufen. Ihr könnt uns auch 20 vor die Tür legen. Haben wir eigentlich kein Thema mit. Solange wir wissen, von wem der ist.
Ja, weiß nicht, ob es mit dem Aufwand da jemand Bock hat. Aber ja, hast du sehr schön erklärt.
Ja.
Das war quasi der Patreon oder der Supporter-Teil.
Ja, müssen wir mal ab und zu mal hier aufrufen. Und diese Auftragsfilme lesen wir auch in der letzten Episode des Monats immer vor, was jetzt im nächsten Monat kommt.
Mhm.
Und das hilft natürlich beim Mitgucken.
Ja.
Wenn die Leute irgendwie Bock haben, da die Filme auch mal frisch nachzuholen oder zum ersten Mal zu gucken, über die wir dann in Zukunft reden. Und 2 aus der Liste haben wir diesen Monat, haben wir jetzt in dieser Folge auf jeden Fall am Start.
Natürlich. Auch heute wieder. Auftragsfilme.
Richtig. 2 Auftragsfilme. 1 für Ju und der andere war für Dennis den Dritten.
Mhm.
Ja. Der Nachbar von unserem Azubi. Und die haken wir heute ab, aber wir fangen erstmal mit unseren eigenen Projekten an.
Ja.
Und ich dachte...
Du legst los.
Genau, ich leg los und ich dachte, ich rede mal über eine Serie. Und zwar würde ich gerne über die 2. Staffel von Twin Peaks reden. Das war natürlich nur ein Scherz.
Wäre aber jetzt lustig gewesen. Groß angekündigt.
Wäre cool gewesen, oder?
You can handle that, Dennis?
Ja, guter Sample dafür. Ja. Ich dachte gerade, wo ich Dennis erwähne, mache ich mal den Classic Dave hier und grätsche mal dazwischen. Hab mir auch die erste Staffel nicht angeguckt. Hab mir einfach nur die 2. Staffel angeguckt, um jetzt einfach mal so random irgendwie reinzugrätschen.
Einfach, um es kaputt zu machen.
Ich habe die auch nicht komplett geguckt. Ich habe nur 3 Folgen gesehen, aber ich rezensiere die jetzt mal.
Muss reichen, grober Scheiß. Tschüss.
Ja. Und habe auch nicht aufmerksam zugeguckt, sondern ich habe nebenbei halt noch so ein paar Sachen gemacht, habe meine Steuererklärung geschrieben, aber ich rede jetzt mal über Twin Peaks. Das ist besonders schön, oder? Wenn man so als Fan einschaltet, weil man sieht, da geht es um Twin Peaks. Und einer sagt so, ja, ich habe sie mir nebenbei angeguckt, ich fand es nicht so geil. Und habe auch nach der 3. Folge ausgemacht. Es gab ja die eine oder andere Serie, wo ich hier rezensiert habe, die ich nach 6, 7 Folgen dann, wo ich keinen Bock mehr hatte. Aber gut, Twin Peaks sollte dann schon mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht werden. Die mag ich ja. Nee, es geht nicht um eine Serie, es geht um Film. Und ich sag mal so, ich habe ein paar Filme gesehen, die nicht so nach meinem Geschmack waren, jetzt so in den letzten 2, 3 Wochen.
Ja.
Und deswegen brauchte ich mal einen, wo ich weiß, dass der nach meinem Geschmack ist. Und es gibt einen Mann, einen Filmemacher, der leider, muss ich sagen, erst 2 Filme gedreht hat. Und die waren beide aber verflucht stilsicher. Und das eine war ein Kammerspiel, so eine Art Sterbedrama. Und das zweite ist ein düsteres Biest von Filmen, über den ich jetzt rede. Und warum ist dieser Herr so stilsicher? Das liegt sicher auch daran, dass der auch Fotograf und Modedesigner ist und auf den Namen Tom Ford heißt, hört. Mhm. Und der Film, über den ich rede, heißt Nocturnal Animals aus dem Jahr 2016.
Mhm.
Und das ist ein Film, der entstanden ist nach dem Buch Tony and Susan von Austin Wright. Und dieses Buch ist 1993 rausgekommen. Also hat über 20 Jahre gedauert, bis der Film dazu entstanden ist. Und über den rede ich jetzt. Und den hast du ja auch gesehen. Und wenn ich mich recht erinnere, fandst du den ganz gut.
Den fand ich sehr gut.
Fandst du sehr gut.
Ja, cool. Richtig krass.
Und ich gehe mal davon aus, dass du Single Man auch gut fandest.
Mhm.
Den anderen Film von ihm.
Ja.
War auch ein starker Schauspielerfilm auf jeden Fall mit Colin Firth. Und wie heißt er denn? Der Bursche. Wir wieder.
Mir wäre jetzt auch nur Colin Firth noch eingefallen. Ich weiß gar nicht, wer da noch mitspielt.
Na hier, der aus Fantastische Tierwesen und so. Spielt doch den jungen Liebhaber von ihm.
Ach so, ja?
Mhm.
Alter, das gibt's doch nicht.
Nein.
Oh, wow.
Dir fällt's auch nicht ein.
Ja, ich hab die Fresse so krass vor mir gerade.
Ja, klar. Das
darf doch nicht wahr sein. Girl und so.
Danish Girl, ja. Der hat doch hier... jetzt fällt mir nicht mal der Typ an, der im Rollstuhl sitzt, Alter, den er gespielt hat. Was ist denn jetzt los? Wir nehmen nicht mehr nach dem Wochenende auf.
Psst, Dennis!
Das ist das letzte Mal, dass wir einen Montag aufnehmen, Alter.
Okay, wow.
Aber du weißt schon...
Ja, Mann, das gibt's ja nicht.
Der mit dem Sprechgerät.
Ja, der mit dem Sprechgerät.
Okay, das ist wirklich peinlich, Alter. Dass mir beide jetzt nicht einfallen. Weder der Schauspieler noch irgendwie
so, den Charakter. So, Hawking?
Stephen Hawking, Mann. Ey, danke.
Und er hieß, ich komme noch drauf, ich brauche bei sowas
einfach ein bisschen länger. Ach, du googelst nicht?
Nee.
Okay, alles klar.
Ja, erzähl mal weiter.
Ich habe Daniel Radcliffe und Andrew Garfield.
Ja, ich habe gerade, ich krieg gerade den Namen Ben Whishaw nicht aus meinem Kopf, Alter. Aber Mann, wie hieß der?
Unfassbar.
Erzähl mal weiter.
Gut, ich erzähl mal weiter. Also Tom Ford lässt uns direkt mit der Anfangsszene sehr unwohl im Sitz rumrutschen, weil wir sehen, der Film steigt ein mit so einer Kunstvorführung mit recht mehrgewichtigen älteren Damen, die nackt so in Zirkusuniform auf Podesten tanzen.
Du bist auch nackt in Zirkusuniform.
Naja, die haben halt, die sind halt nackt. Du siehst die Brüste, du siehst halt alles, was dazugehört, aber die haben halt trotzdem irgendwie so einen kleinen Blazer an und irgendwie eine Mütze. Ist man nicht nackt, wenn man eine Mütze aufhat? Willst du jetzt bei der Grundsatzdiskussion direkt einsteigen?
Genau, machen wir es mal kompliziert. Ja.
Nee, man sieht schon den Busch, man sieht die Brüste, aber man ist nicht nackt, weil man hat eine Zirkusmütze auf. Okay. Und einen Blazer. Junge, Alter. Und wenn du weißt, wie groß diese Damen sind, dann weißt du auch, dass der Blazer relativ verschwindende Fläche einnimmt von diesem Körper.
Definitiv.
Und ich weiß noch, ich saß mit einer Freundin im Kino, mit der ich damals diesen Film gesehen habe, und das war schon unangenehm. Und da haben wir uns schon angeguckt und dachten so, okay, was ist das für ein Film? Und dieses Unwohlsein hält er halt durch den ganzen Film aufrecht. Das hat Tom Ford schon richtig gut gemacht. Dazu muss man sagen, der Typ lichtet normalerweise Victoria's Secret Models ab. Und der steigt hier mit so einer Szene ein, weißt du, wo alles andere zu sehen ist als ein Victoria's Secret Model. Mhm. Und diese Kunstausstellung wird geleitet, beziehungsweise diejenige, die da das Sagen hat und auf deren Mist das gewachsen ist, ist unsere Hauptfigur und die heißt Susan Morrow. Und Susan Morrow wird gespielt von Amy Adams. Die ist, wie gesagt, Galeristin, die ist sehr vermögend, trägt schicke Kleider, hat ein super fancy Haus, aber ihre Ehe ist ziemlich erkaltet. Und der Ehemann wird gespielt von Armie Hammer. Hier noch aktiv.
Mhm. Boah, das hätte ich auch nicht mehr gewusst.
Nee, das war für mich auch auf jeden Fall überraschend, weil den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Und man sieht schon irgendwie, dass die beiden nicht mehr so richtig, dass da keine Liebe mehr, dass das alles sehr, sehr, wie gesagt, erkaltet ist und dass das mehr so Routine in die Routine übergeleitet ist. Wir erfahren auch, dass sie vor 19 Jahren eine Beziehung geführt hat zu einem Edward. Und diese Beziehung hat sie beendet. Dieser Edward wurde gespielt von Jake Gyllenhaal. Und sie hat das damals begründet, weil sie gesagt hat, der Typ ist Schriftsteller, aber der war ja nicht ambitioniert genug, hat halt irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt und hat halt immer nur geredet, dass er irgendwelche Bücher schreibt, hat aber nie Bücher geschrieben. Und das war damals für sie Grund genug, dass sich jemand gesucht hat, der halt irgendwie erfolgreich ist. Und das ist eben, das hat zu dieser Ehe geführt mit Armie Hammer, der halt ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, aber halt ein Arschloch und betrügt sie halt. Und also so richtig glücklich ist sie mit dieser Entscheidung nicht geworden. Mhm. Und plötzlich aus dem Nichts kriegt sie von diesem besagten Edward ein Manuskript zugeschickt. Und das ist ein vollendetes Buch. Und sie kriegt praktisch die erste Ausgabe, so nicht als Buch gebunden, sondern halt 1000 Seiten, die irgendwie zusammengepackt worden sind, zum Lesen. Und sie schlägt die erste Seite auf und sieht, das Buch ist ihr gewidmet. Mhm. Und dann fängt sie an, halt das Buch zu lesen. Und jetzt haben wir so eine Art Film im Film, weil wir sehen im Film natürlich die POV von ihr, weil sie projiziert ja Gesichter und Menschen auf die jeweiligen Figuren rauf. Mhm. Und deswegen haben wir so ein bisschen so ihren Einfluss in die Handlung des Buches. Und zwischendurch sehen wir aber auch immer wieder eine Gegenwart, wie sie das Buch weglegen muss, weil sie total fertig ist oder weil gerade eine Szene kommt, die sie schockiert. Ja. Und jetzt tauchen wir praktisch in das Buch ein. Und der Hauptcharakter ist in dem Fall ihr Ex Edward, gespielt von Jake Gyllenhaal, der auch ihren Ex im richtigen Leben spielt. Und die Frau in diesem Buch von Edward ist zufällig auch rothaarig. Und wird zufällig auch gerne mit Amy Adams verwechselt. Das ist nämlich Isla Fisher, die sie spielt. Mhm. Und wir sehen jetzt die Story des Buchs. Also wir sehen ein Ehepaar mit ihrer Teenager-Tochter. Die sind auf dem Highway unterwegs. Es ist dunkel, es ist Nacht. Und irgendwann auf dieser verlassenen Strecke sehen die halt vor sich, sind halt so zwei Autos, die sie halt nicht durchlassen. Ein Auto fährt auf der linken Spur, das andere Auto fährt auf der rechten Spur. Und die wollen halt irgendwie vorbei und die lassen ihn nicht vorbei. Mhm. Und die wollen irgendwie, keine Ahnung, er hupt irgendwie und gibt irgendwie Lichthupe und versucht zu signalisieren, dass sie vorbeifahren wollen. Und die denken aber nicht dran. Irgendwann schlängeln die sich dann vorbei und dann nehmen die anderen Autos die Verfolgung auf. Also es ist irgendwie eine sehr unangenehme Situation. Und irgendwann werden die gerammt von dem Auto. Und das endet damit, dass die mit einem Platten dann am Straßenrand stranden. Und diese beiden Autos bleiben dann stehen. Und heraus kommen so Halbstarke, so richtige Hillbillies, also Rednecks, die dann anfangen zu drangsalieren aufs Übelste. Und die sagen so, ja, wir wollen hier keinen Stress haben und so, wir fixen einen Reifen. Aber es ist alles so, weißt du, die sitzen halt im Auto, die Tochter kriegt halt Panik und so, und das ist eine wirklich sehr unangenehme Situation, das ist auch richtig krass inszeniert. Und dann fixen die halt den Reifen und sagen aber, ja, wir müssen aber trotzdem den Unfall melden. So, also wir müssen jetzt zur nächsten Polizeidienststelle und müssen den Unfall melden. Die sagen, alles klar, wir fahren euch hinterher. Und dann sagen die so, nee, nee, so läuft das nicht. Ihr fährt uns nicht hinterher, weil ihr fährt davon oder sonst was, sondern du fährst bei uns im Auto mit. Mhm. Da sagt er, nee, das mache ich nicht. Und sagt, okay, alles klar, dann nehmen wir deine Frau und deine Tochter halt bei uns mit ins Auto. Und das machen die dann auch.
Ja.
Gegen den Zwang von, also gegen den Willen von Edward.
Mhm.
Und dann kriegt Edward kriegt dann natürlich komplette Panik. Einer von diesen Rednecks fährt dann mit ihm im Auto mit und lotst ihn, wo er denn hin muss. Und jedenfalls verliert er dann diese Tochter und diese Mutter aus den Augen. Und diese ganze Situation in diesem Auto, wie das inszeniert ist, springt dann auch immer wieder zu Amy Adams, wie sie in dem Buch ist, weißt, wie sie in dem Buch liest zum Beispiel und dann ihre Brille weglegt und das Buch weglegen muss und total fertig ist und komplett außer Puste, weil sie so mitgenommen ist von dem, was sie sieht und was sie mitbekommt.
Mhm.
Und dann springen wir wieder zurück in die Story und dann schafft es halt irgendwie der Hauptcharakter in dem Film, also Jack Gyllenhaal, schafft es dann irgendwie durch die Wüste alleine zu so einem Sheriff-Department zu gehen, weißt du, indem er irgendwie so ein verlassenes Haus, also er läuft erstmal eine ganze Weile durch die Gegend, ist komplett verdurstet und ausgehungert, ist verletzt. Und ich will jetzt nicht auch jedes Detail beschreiben, was da passiert ist, aber er landet dann beim Sheriff. Und dieser Sheriff hört sich an, was er zu sagen hat, und er meinte, er weiß nicht, um wen es hier geht, und sind natürlich wenig Anhaltspunkte, die hier zustande kommen, und warum haben sie denn nicht einfach die Polizeidaten aufgeschrieben von ihm und so, so wie er es gesagt hat, und hat so ein bisschen, also die Schuldfrage hat er so ein bisschen in Frage gestellt. Jedenfalls hat er dann diesen Fall weitergegeben an einen Veteran, einen anderen Sheriff namens Bobby Unnis. Und Bobby Unnis wird gespielt von Michael Shannon, der Oscar nominiert für Nocturnal Animals übrigens.
Mhm.
Und der ist schon schwer krank. Hustet, steht halt kurz vor Beendigung irgendwie seiner Karriere bei der Polizei und hat nicht mehr so richtig viel zu verlieren. Deshalb ist Selbstjustiz für ihn auch gar nicht so tragisch, um es mal so zu formulieren. Und soweit würde ich jetzt erzählen, was die Story von Nocturnal Animals angeht. Und das ist super krass verwoben, diese B-Story, also diese Meta-Story praktisch aus dem Buch mit den realen Ereignissen im Film.
Mhm.
Weil natürlich hat sich Edward was gedacht, als er dieses Buch geschrieben hat.
Klar.
Und er hat es nicht umsonst seiner Ex gewidmet, weißt du? Und er schickt dir dann eine E-Mail so von wegen so, pass auf, ich bin dann und dann in der Stadt, wollen wir uns nicht mal treffen? Und sie sagt sofort ja. Weil die hat keinen Bock auf ihren Ehemann und auf ihre Ehe. Und sie weiß, dass sie betrogen wird von ihm. Und jetzt klingelt ihr alter Schwarm an, weißt du, wo sie sich halt hässlich getrennt hat von ihm.
Mhm.
Und denkt halt, dass sie da halt wieder anschließen kann und so. Und deswegen gibt es am Ende halt auch eine psychologische Szene, die halt nicht so gewaltvoll wie in dem Buchinhalt dargestellt ist, aber halt auf psychologischer Ebene auch super funktioniert. Das heißt, es geht hier wirklich um Verletzungen, die ein Mensch dem anderen irgendwie zufügen kann. Und zwar einmal auf psychischer Ebene und einmal auf physischer Ebene. Und das ist super interessant gedreht. Und zudem extrem geil gespielt, weil wir haben noch weitere Namen im Cast, die man erwähnen sollte. Laura Linney spielt die Mutter von Susan. Dann haben wir noch Michael Sheen. Wir haben Andrea Riseborough, die noch mitspielt. Und ein absolutes Highlight, der Typ, der so ein bisschen Leader of the Pack ist von diesen randalierenden Jugendlichen von den Rednecks, das ist Aaron Taylor Johnson.
Ja, Mann.
Und er spielt ihn mega,
weil
er ist einerseits sehr charismatisch und smart und so, also das erste Mal, dass zum Beispiel der Sheriff hier, gespielt von Michael Shannon, ihn aufsucht, sitzt er halt auf so einem Außenklo vor seinem Haus. Der hat sein Klo vor dem Haus praktisch auf der Veranda, so, weißt du, wo andere im Schaukelstuhl sitzen, und da ist er erstmal am Scheißen, Alter, als der Sheriff ihn aufsucht und so. Und er meint so, ja, zieh dich mal an, und er sagt, was ist los, ich sitze hier auf meinem Klo und so. Hier übrigens ungewöhnlich, weil Aaron Taylor Johnson hat den Golden Globe gekriegt für diese Rolle.
Oh.
Ungewöhnlicherweise wurde er aber nicht für den Oscar nominiert. Und das gab es zuletzt 1975, dass jemand zwar den Golden Globe gekriegt hat, aber das nicht in der Oscar-Nominierung gemündet hat. Das war nämlich Richard Benjamin für The Sunny Boys. Also es ging richtig viele Jahre ins Land, dass das irgendwie, dass das nochmal passiert ist.
Was? Gibt's? Okay.
Ja.
Das gibt's doch immer wieder mal.
Nicht in den Nebendarsteller- und Hauptdarsteller-Oscar-Kategorien.
Also wir hatten es ja neulich bei Jim Carrey noch davon, dass der für Man in the Moon den Golden Globe gewonnen hatte und nicht Oscar nominiert war.
Ja, also hier ist es, hier geht es um die Nebenrolle. Bei Man in the Moon ist natürlich die Hauptrolle. Und bei der Nebenrolle hieß es irgendwie, dass die letzte war 1975, bei der das zutraf.
Okay. Wow.
Weil, ja, also nicht um die Golden Globe Nominierung, sondern es geht wirklich um die, die ihn gekriegt haben.
Ja.
Ja. Und das ist ein verflucht guter Film, Nocturnal Animals. Also dazu muss man sagen, dass Tom Ford mit den Kostümen hier nichts zu tun haben wollte, weil er natürlich keine, er ist Designer, der wollte ja keine Tom Ford Modenshow draus machen.
Klar.
Deswegen hat er das komplett irgendwie seinem Department für Kostümdesign und so hat er das überlassen. Und die haben dann natürlich auch für diesen Stil in diesem Film gesorgt, weil es ist natürlich alles andere als glamourös. Sondern wir sind hier in einer abgefuckten Wüste, wir haben irgendwelche Rednecks, weißt du, es ist alles dreckig so. Und unser Familienvater, der einfach noch recht unbehelligt ist, wird in eine, ja, wird so in bestimmte Szenen reingezogen oder in bestimmte Milieus, mit denen er vorher natürlich nichts am Hut hatte. Und auch er verändert sich charakterlich und körperlich und so. Und du siehst, ein Jake Gyllenhaal spielt das mal wieder genial. Alter. Ich halte ja echt eine Menge von dem. Und bei Nocturnal Animals zeigt er auch eine richtig gute Facette. So am Anfang halt relativ.
Ja, das war ja auch immer ein Film, den ich als Positivbeispiel aufgeführt habe.
Ja, der ist super.
Wenn es um den Herrn geht.
Ja, der ist wirklich super. Also ich mag den ja gerne und da hat er wirklich, also der hat schon intensive Performances schon in deiner Filmografie mit drin und das ist definitiv eine, die du darunter aufpacken kannst und die sind alle großartig hier. Amy Adams, Armie Hammer.
So ein krasses Line-Up. Ich hatte auch nicht mehr auf dem Schirm, dass Andrea Riseborough da dabei ist.
Ja, die ist auch dabei.
Abgefahren.
Die ist halt verheiratet mit dem schwulen Michael Sheen und sagt halt so, ja, es ist halt nicht alles körperlich und so. Wir haben halt andere Qualitäten und so hin und her und die Leidenschaft lässt halt irgendwann nach. Und das hat sich bei uns erledigt, weil es gab nie eine Leidenschaft und deswegen führen wir so eine glückliche Ehe, sagt sie halt zu ihr. Spielt halt so eine Künstler. Beides halt so eine Künstlerfamilie halt in der Galerie am Anfang, also befreundet mit Susan. Also jetzt nicht Rollen, die man sich unbedingt merkt, sind da auch wirklich nur in diesem einen Segment zu sehen. Aber schon geil besetzt, ja, auf jeden Fall.
Naja, ich habe den halt auch nur das eine Mal gesehen. Jetzt bin ich echt gespannt, ob sich das verändert hat. Weil das ist ja schon auch ein Film. Ich glaube, wenn man das schon mal gesehen hat, dann kann man wahrscheinlich beim zweiten Mal halt wirklich auf andere Sachen achten, weil das ist ja schon ein krasses Ding.
Du hast tatsächlich bestimmte Momente, die du, oder bestimmte Segmente und bestimmte Szenen, wo sich Tom Ford definitiv was bei gedacht hat, oder Drehbuchautor, der ja auch das Drehbuch hier zugeschrieben hat, weißt du, und so aus der Sicht des Drehbuchautors und aus der Sicht des Regisseurs, hat er hier schon so ein paar Red Herrings gelegt und die finde ich schon super interessant. Und beim zweiten Mal, hast du recht, kann man so den Fokus auf bestimmte Sachen legen. Unter anderem auch, was er mit diesem Buch bezwecken wollte. Weil beim ersten Mal, weißt du, ich saß im Kino und ich wusste ja gar nicht, was mich da wartet.
Naja,
guckst dir diesen Film an und denkst du, ja, irgendwie war das ganz geil. Und jetzt beim zweiten Mal weißt du den definitiv noch mehr zu schätzen. Also ist ein verdammt stilsicherer, geiler Film, Alter. Also wurde auch damals für die Rekordsumme von 20 Millionen in Cannes für die Vertriebsrechte, 20 Millionen hat man ausgegeben für die Vertriebsrechte. Das ist schon eine Rekordsumme gewesen, ging an Focus Features. Also die haben schon richtig was geblecht, um hier den Film vertreiben zu können. Hat sich nicht wirklich finanziell gelohnt, hat ein Budget von 22,5 Millionen insgesamt gehabt und 30,3 Millionen eingespielt. Also war in den Kinokassen kein großer Hit.
Ja, der wäre heute auch deutlich teurer mit der Besetzung.
Definitiv. Aber ist auch kein zugängiger Film. Also ist weder ein Film, also so für die Arthouse-Leute ist das wahrscheinlich so, die sehen die großen Namen so und denken so, ja, nee, interessiert mich nicht. Für ein Date-Movie ist das viel zu düster, die ganze Thematik.
Ja, klar.
Man weiß nicht so richtig, was ist hier die Zielgruppe so. Also es sind wahrscheinlich die Filmfans, die sich den dann angucken. Aber also ich würde mich freuen, wenn der noch weitere Filme dreht, weil
naja, aber ich glaube,
fand ich auch also, großartig.
So, den fandst du auch großartig? So, ja, so gut wie den?
Nee.
Okay.
Das war hier schon mehr meine Baustelle. Ja. Also nicht so gut wie den, aber geiles Schauspielkino. Das war schon der Film, wo ich gesagt habe, Alter, Colin Firth,
der hat richtig
Potenzial.
Das war auch der erste Film, wo der mir so richtig aufgefallen ist.
Oder? Ja. Weil ich meine, davor fand sie den immer ganz cool und so, weißt du, und ja, Colin Firth halt so. Und hier schauspielerisch, wow. War ja auch, glaube ich, Oscar nominiert.
Ja.
Der Oscar-Maker. Ja, 116 Minuten Nocturnal Animals aus dem Jahr 2016.
Ja, würde ich schon auch gerne mal wieder gucken. Aber ich glaube schon, also das Publikum ist wahrscheinlich schon noch alle, die Thriller gut finden. Und da gibt es ja schon verdammt viele.
Ja, aber es ist ja kein klassischer Thriller.
Nee, nicht klassisch, aber es ist halt wirklich was, was super spannend gemacht ist.
Ja. Der ist anders, ja. Das stimmt.
Deswegen, also, das selbst ja wenn jetzt Leute sagen, ja, ich gucke mir nur konventionelle Thriller an, dann bilde ich mir ein, dass die hier trotzdem gefesselt würden.
Das ist ja, unterm Strich ist es eigentlich ein Drama. Und das geht um diese Lawine, die ausgelöst wird durch so einen Sekundenmoment, weißt du, auf diesem Freeway und er hupt halt und dann eskaliert halt alles. Ich will jetzt nicht Crash nennen oder LA Crash als Beispiel. Aber auch das ist ja kein Thriller, sondern da geht es ja auch mehr darum, was entstehen kann, wenn irgendwas passiert, weißt du, so dieser Butterfly-Effekt.
Hm.
Und so ähnlich funktioniert auch Nocturnal Animals, aber das Geile ist halt wirklich diese...
Ja, aber der ist ja schon sehr düster hier, ne?
Ja, der ist düster und ich finde diese Metaebene halt geil, dass das eigentlich nur in diesem Buch vorkommt, was
naja.
So krass hier eigentlich in diesem Film abläuft. Aber du siehst, dass sie richtig mitgenommen wird durch die Story, so wie der Zuschauer ja auch mitgenommen wird durch die Story, obwohl er weiß, das ist alles fiktiv und das ist
ja, deswegen ist das auch ein schönes Stilmittel, ne? Weil das ja
voll,
ein Film im Grunde ja das Gleiche mit dir macht. So, also der Film zeigt dir, was passiert, aber das, was es bei dir auslöst, machst du halt im Kopf.
Mhm.
Und das ist ja mit einem Buch nicht anders.
Mhm.
Deswegen, ja, das ist natürlich schon geil. Hat halt hier so eine zusätzliche Ebene.
Ja. Aber muss dann doch staunen, dass der nicht so doll, also nicht so mega wegkommt hier jetzt in der Bubble. Also viele haben den gesehen, aber...
Echt jetzt?
Da ist der überall so bei 3,5 und so. Ich denke, das wird dem Film nicht gerecht. Also der ist viel besser als das.
Ja.
Ja.
Krass.
Jo, das Nocturnal Animals und ich komme zu den Punkten. IMDb 7,5, Metascore 67. Ist auch nicht so stark, wie ich jetzt mir gewünscht hätte. Und Letterboxd bei einer 3,7.
Mhm. Boah, das ist jetzt super schwierig.
Jetzt geht die Radrunde los.
Ja, weil das kann jetzt mal wieder alles zwischen 8 und 10 sein. Wobei, nee, also für 8 klangst du nur wirklich zu begeistert.
Schließt du aus, ja.
Ja, schon. Pass auf, ich sag 10.
9,5.
Oh, fuck. Okay.
Es ist dazwischen, also du warst in der richtigen Range. Aber das ist jetzt eins von diesen Beispielen. Der kriegt bei Letterboxd natürlich eine 5-Sterne-Bewertung.
Ach, okay.
Mhm. Aber hier mit unseren feinen 0,5 Nuancen ist eine 9,5 geworden.
Ja. Ja, ich hab Bock, den mal wieder zu sehen.
Mach das mal. Ja, ist natürlich, das ist das, wie ich gesagt habe. Also ich habe halt so 2, 3 Filme gesehen, die ich nicht so geil fand. Und dann zu einem komme ich auch später noch. Und da habe ich irgendwas gebraucht, wo ich weiß, dass ich den schon gesehen habe und ich weiß, dass ich den mag. Insofern hatte ich schon Bock, den mal zu rewatchen.
Also aus der Erinnerung wäre ich auch bei 9 mindestens.
Freut mich.
Aber muss ich nochmal gucken.
Ja, ja, freut mich aber, dass du den auch mochtest damals. Ist ja auch echt gutes Schauspielkino.
Ja, ja.
Coolio. Hat ja Amy Adams auch was für ein Lauf, weil das war das gleiche Jahr wie Arrival. Also wir haben Arrival und Nocturnal Animals in einem Jahr ins
Stimmt,
Kino gebracht.
2015, ne?
Mhm, ja. 16.
16, okay.
Ganz schön krass.
Mhm.
Kann man schon mal machen, für Tom Ford und für Villeneuve irgendwie vor der Kamera stehen. Alright, jetzt du.
Ja. Aktueller Film namens Argyle.
Aha, okay.
Aha.
Noch was von meiner Wunschliste.
Wirklich?
Ja. Ich finde es übrigens, im Nachhinein finde ich es richtig mies, dass du Nimona rezensiert hast und mir nicht Bescheid gesagt hast. Weil ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung hier bezüglich Lostopf, dass du, wenn du Filme rezensierst, die im Lostopf sind, dass du mir die Chance gibst, da mitzugucken. Aber hast du einfach drauf geschissen und hast dir Nimona
angeguckt. Der war im Lostopf?
Ja. Ich habe es auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber Atombomb hat uns daran erinnert, dass er den Lostopf geschmissen hat. Aber und jetzt machst du bei Argyle schon wieder.
Ja, aber der ist doch nicht im Lostopf.
Ja, gut, der ist nicht im Lostopf. Ich wollte bluffen.
Super.
Ja, entschuldige, Atombomb, das will ich nicht erwähnt haben. Schönen Gruß. Dahin.
Ja.
Gibt keinen Ersatzfilm, aber ich hoffe, du hast dich gefreut. Kam ja gut weg.
Ja. Aber hallo.
So, Argyle jetzt.
Ja, mal gucken, ob das mit dem hier auch der Fall ist.
Mhm.
Also, du hast ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen was drüber gehört.
Ja. Und ich, der Dua Lipas Filmografie vervollständigt.
Natürlich.
Weiß natürlich, dass das Ding gibt.
Naja, wir haben den Trailer im Kino gesehen.
Mhm.
Und also, was auf jeden Fall passt, ist, dass dieser Film von Matthew Vaughn ist, weil ich finde schon, im Trailer trägt das sehr seine Handschrift, weil er es ja schon irgendwie geschafft hat, mit der Kingsman-Reihe Action auf eine Art zu inszenieren, die dann doch, man erkennt es eben sofort.
Mhm.
Schon eine gewisse Handschrift. Und da passt Argyle eigentlich schon auch mit rein. So ein bisschen verwirrend finde ich, dass hier auch Leute beteiligt sind, die man aus dem Kingsman-Universum kennt, dann gibt es ja auch noch den ein oder anderen Hinweis drauf und das ist aber nicht das gleiche Universum und das wusste ich aber nicht, bevor ich das recherchiert habe und das hat an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen für Verwirrung gesorgt.
Gute Brücke von Colin Firth gerade und Tom Ford, dass du jetzt hier noch die Kingsman-Reihe erwähnst.
Ja, Colin Firth ist nicht dabei.
Mhm.
Erstmal noch kurz zu den Machern. Matthew Vaughn hat diesen Film produziert zusammen mit Claudia Vaughn. Also es sind natürlich auch noch ein paar andere Produzenten gelistet, aber Claudia Schiffer heißt mittlerweile Claudia Vaughn. Ich kann mich noch erinnern, bei den Kingsman-Filmen war die ja noch als Claudia Schiffer.
Hat sie seinen Namen? Ja, das habe ich auch noch nicht gehört, dass sie seinen Nachnamen angenommen hat. Okay.
Mhm.
Interessant.
Die Claudia. Ja, und geschrieben hat das Ganze Jason Fuchs. Oder keine Ahnung, wie man Fuchs ist, dann Fuchs wahrscheinlich.
Fuchs, wie bei Arrested Development.
Stimmt. Ja, und er hat das alleine geschrieben, 11 Credits. Pan hat er auch geschrieben, hier diese neue Adaption und Wonder Woman stand von dem. Und der hat tatsächlich 28 Schauspiel-Credits. Also man kennt den schon auch vor der Kamera. Mhm. Ja, und von dem stammt Argyle. Und im Oktober 23 hat Matthew Vaughn angekündigt, dass der mit seinen Marv Studios jetzt hier so ein eigenes Spionage-Universum aufmachen will, was dann aber auch schon miteinander verbunden sein soll. Also da sollen eben die Kingsman-Filme mit reinzählen und die Argyle-Filme. Und noch eine bisher unbenannte dritte Reihe. Und am Ende sollen diese drei Reihen dann in einem Crossover enden. Also der, wie gesagt, der will ja sein eigenes Spionage-Cinematic-Universe aufmachen. Und da eben jetzt hier die zweite, hat er halt das zweite Fass aufgemacht. Deswegen, also es soll schon irgendwann eine Verbindung geben. Ich finde es dann nur halt unglücklich, weil du hier eben Leute hast, die man in Kingsman teilen gesehen hat, die hier aber halt eine andere Rolle spielen. Deswegen finde ich das mit der Verbindung dann halt so ein bisschen verwirrend. Aber egal. Ja, es geht...
Tarantino hat teilweise die gleichen Schauspieler in seinen Filmen. Da kann man das ja noch durchgehen lassen. Und ich glaube, im Marvel-Universum hast du, glaube ich, auch die gleichen Schauspieler, die zwei Charaktere gespielt haben in verschiedenen Filmen. Das ist, glaube ich, auch ein, zwei Mal vorgekommen.
Ja, aber ja mit absoluten Nebenrollen.
Ja, Jimon Hunso war, glaube ich, einer davon. Der hat irgendwie...
Ah ja?
Der hat ja einmal diesen Wächter gespielt, da von dem, dieser Torwächter.
Nee, das war Idris Elba. Aber Jimon Hunsu war bei Guardians. Der ist auf jeden Fall eine größere Rolle im MCU.
Ja, der war, glaube ich, der war auf jeden Fall zwei verschiedene Charaktere drin.
Zu sehen. Okay. Ja.
Aber ja, kann verwirren, ja.
Ja. Gut, jetzt geht's hier bei Argyle um eine Autorin namens Ellie Conway. Das ist unsere Hauptfigur, gespielt von Bryce Dallas Howard. Mhm. Die schreibt Spionageromane und ist sehr beliebt und erfolgreich damit. Hat da jetzt auch schon ein paar Teile geschrieben und ist jetzt halt an dem nächsten Sequel dran. Und dann gibt sie so eine Lesung und wir sehen sie halt so, wie sie als Autorin gefeiert wird. Und irgendwann ist sie im Zug unterwegs. Und dann setzt sich so ein bärtiger Typ gegenüber von ihr hin. Und sie denkt schon wieder, okay, das ist irgendein Fan, weil er dann auch ihr letztes Buch hat und das liest und dann halt so nach ein paar Sätzen dann so erkennt, ach Mensch, sie sind die Autorin, krass. Mhm. Und dann kommen die ins Gespräch und er sagt in so einem Nebensatz Dinge, die wir als Zuschauer wahrnehmen, die sie so ein bisschen überhört, aber die halt schon einen Hinweis darauf geben, dass sie jetzt anscheinend irgendwie in Gefahr ist. Und dann kommt auch schon der nächste Typ an, hat auch ein Buch, was von ihr stammt und möchte ein Autogramm haben. Und in dem Moment, wo sie das unterschreiben will, sehen wir, dass er keinen Stift hat, sondern ein Messer und sie halt attackieren will. Und dann greift aber der Typ, der ihr gegenüber sitzt, ein und rettet sie aus der Situation. Und macht das alles ziemlich lässig. Und da sehen wir schon, also zum einen eine größere Actionsequenz im Zug, wie er halt dann anfängt, Leute auseinanderzunehmen, um sie aus dieser Situation zu befreien. Und sie weiß halt gar nicht, was abgeht, weil sie ja plötzlich attackiert wird von irgendwelchen offensichtlich feindlichen Spionen und jetzt da einen, wie wir dann erfahren, tatsächlichen Spion an ihrer Seite hat, der sie halt beschützt. Mhm. Und sie hat dann in diesem Moment, weil er hat sich mit ihr halt über ihre Romane unterhalten und wir sehen auch schon zu Beginn, als sie diese Lesung hält, sehen wir immer wieder verfilmte Szenen aus diesem Roman. Sie beschreibt dann eben die Handlung und dann sehen wir Henry Cavill und John Cena, wie er eben, also Henry Cavill ist dann Argyle, dieser Überspion aus ihrem Roman, halt so eine James-Bond-Figur und sein Sidekick ist Wyatt, gespielt von John Cena. Und die sind natürlich beide bestens in Form und nehmen halt mit einer Lässigkeit da in den gefährlichsten Szenarien die Leute auseinander. Und weil sie da eben am Anfang schon was erzählt hat, haben wir diese Figuren schon gesehen. Und jetzt verschwimmt das so ein bisschen, weil wenn sie jetzt diesen neuen Agenten, der sich ihr halt vorgestellt hat und mit ihr noch drüber gesprochen hat, hey, im realen Leben sehen Agenten aus wie ich. Und der Typ wird übrigens von Sam Rockwell gespielt.
Okay.
Und eben nicht wie Henry Cavill. Hat sie dann in diesen Action-Momenten, verschwimmt das für sie so ein bisschen. Wir sehen Sam Rockwell in Action und dann guckt sie halt rüber zu ihm und sieht Henry Cavill, wie er gerade diese Aktion ausführt, die halt Sam Rockwell gemacht hat.
Ah ja.
Ja, und so fängt sie dann halt auch an, Sam Rockwell irgendwie gut zu finden, weil er halt irgendwie das ausstrahlt, was sie so über Spione geschrieben hat. Mhm. Na, und als sie dann aus dieser Situation raus sind, erklärt er ihr halt, was Phase ist. Und das ist jetzt nämlich so, dass sie mit ihren Spionageromanen zufälligerweise die Realität getroffen hat. Okay, das heißt, alles, was sie in den Romanen fiktiv beschrieben hat, ist wirklich so passiert.
Okay.
So, und jetzt ist sie ja gerade dabei, das letzte Buch zu vervollständigen. Und weil halt im Verlauf dieses Buchs jetzt auch schon alles so passiert ist, wie sie es geschrieben hat, ist jetzt dieser Agent namens Aiden Wilde zu ihr gekommen, um sie zu schützen, weil es jetzt halt eine gegnerische Fraktion gibt, die nicht will, dass sie dieses Buch zu Ende schreibt, weil sie damit was aufdecken würde, was diese fiese Organisation halt vorhat. Okay, also wir haben hier quasi die guten Spionen und dann gibt es eine böse Organisation und die haben was vor und das beschreibt sie in ihrem Buch und die wollen natürlich verhindern, dass das aufgedeckt wird.
Ah ja.
Also wollen sie verhindern, dass das Buch zu Ende geschrieben wird.
Mysteriös.
Ja. Naja, so ist hier halt diese Fiktion mit der Realität irgendwie verwoben. Ja, ja
fast wie Nocturnal Animals hier von
der Meta-Ebene. Ja, es hat auf jeden Fall, geht's in so eine Richtung.
Ja, die Comedy-Version davon. Wahrscheinlich um einiges leichter.
Ja, ja, und natürlich auch recht actionlastig. Mhm. Und klar, bedingt durch die Besetzung und durch den Filmemacher ist diese Action halt auch immer gespickt mit Comedy-Momenten, ja. Und das ist halt schon auch wild besetzt. Also das wird dann schon auch in der Handlung, kommen wir dann irgendwann an einen Punkt, wo du dir denkst, so, oh Leute, also ich meine, es ist eh schon alles hart konstruiert, aber so, really? Mhm. Weil das dann irgendwie noch so ein bisschen so eine Bourne-Komponente kriegt. Und dachte so, ey Leute, also
übertreiben die ein bisschen,
jetzt ja. Übertreibt er eigentlich schon hart, aber es ist halt so ein Action-Vehikel und ich meine, jetzt wenn du anfängst bei Mission Impossible die Handlung auseinanderzunehmen, das sind ja auch abstruse Sachen dabei. Mhm. Hier haben sie den Bogen schon hart überspannt. Aber mein Gott. Ne, also klar, das wirkt sich auf die Punkte aus, die ich dem Film gebe, weil das schon wirklich hart konstruiert ist.
Ja, wobei so Matthew Vaughn finde ich mal gut. Kick-Ass ist ja eine Comic-Adaption, aber jetzt auch so Kingsman ja auch. Aber die Action ist ja schon meistens sehr... Also und die Story ist ja auch meistens sehr konstruiert und sehr hanebüchen teilweise. Also
ja, aber hier kommst du tatsächlich an einen Punkt, wo es dich so ein bisschen frustriert, weil du halt merkst, wie krass das alles Mittel zum Zweck ist, diese Handlung, okay, damit sie eben zum nächsten Action-Ding kommen. Und ja, es ist halt...
Wirkt sich negativ dann aus.
Definitiv. Mhm. Also das ist bei dem hier schon echt extrem. Ich bin ja wirklich auch bereit, bei vielen dieser Filme da über vieles hinwegzusehen, aber ja... Und also der hat noch andere Schwachpunkte. Das ist wirklich nicht nur die konstruierte Handlung. Mhm. Naja, jetzt erstmal noch kurz zur restlichen Besetzung. Es gibt dann eben hier den Director Ritter, der von Bryan Cranston gespielt wird. Das gerade schon Dua Lipa erwähnt, die aber nur in einer Sequenz. Das ist wieder in dieser fiktiven, also in dieser Roman im Film Sequenz, die wir sehen.
Ah ja.
Da ist Dua Lipa dann eben mit Henry Cavill zugange.
Irgendeine Tanzszene oder so war das so.
Ja. Naja. Das ist eben so die Einleitung zu dem ersten Action-Ding. Ariana DeBose ist dabei. Catherine O'Hara. Das ist irgendwie jede Woche ein Film mit Catherine O'Hara. Ist so hart.
Die Letterboxd-Statistik. Kleines Foreshadowing vielleicht auf dieses Jahr.
Ja. Samuel L. Jackson sehen wir hier nämlich auch und Sophia Boutella auch, aber eben beide in anderen Rollen.
Ja, okay. Beide aus dem Kingsman-Universum.
Mhm. Ja.
Beziehungsweise Franchise, okay.
Und er hat ja, also Matthew Vaughn hat selber auch in einem Interview gesagt, dass er Henry Cavill besetzt hat, weil er jemanden wollte, der optisch so für die Rolle von James Bond geboren ist. Und das passt ja sehr gut, weil Cavill war ja auch damals ein Kandidat für Casino Royale, als es um die neue Bond-Besetzung ging. Und er war damals aber halt Anfang 20 und damit zu jung, ist da rausgefallen, aber wäre natürlich rückblickend auch ein super James Bond gewesen. Ne?
Also, voll, ja. Ja. Klar.
Ja, und das ist ähnlich wie Cat Person, so ein Film, wo ich dann durch den Trailer irgendwie dachte, es geht hier um Katzen, also, oder dass diese Katze halt auch eine sehr große Rolle spielt, weil die ist ja schon sehr präsent, auf dem Plakat auch, ne? Also, weil Ellie Conway, diese Autorin, die hat eine Katze, die sie aber auch mitnimmt auf Reisen, deswegen hat die so einen Rucksack, wo die Katze drin sitzt und der Rucksack hat halt wie so ein Guckloch, ne? Also wie so ein Bullauge. Da sehen wir dann immer die Katze durch. Ja, und die Katze heißt Alfie und wird von Chip gespielt und das ist die Katze von Claudia Vaughn.
Okay. Die wurde aber auch schon für manche Szenen oder für manche Action-Pieces im Trailer, habe ich gesehen, hat man auch ein bisschen CGI benutzt.
Ey, diese, das ist halt das Ding.
Und diese CGI-Katze in dem Trailer war auf jeden Fall mein absolutes Lowlight.
Ja, dazu...
Den fand ich ja ganz launig und dann kam diese CGI-Katze und ich dachte, Alter, wie scheiße sah das denn
aus? Ja, dazu wäre ich jetzt eh noch gekommen, weil ich finde es ein Witz, dass hier gelistet ist, dass das die Katze von Claudia Schiffer ist, weil die kann nur Vorlage für irgendeine CGI-Katze gewesen sein. Okay. Weil ich hätte höchstens eine Sequenz im Film wirklich erkannt als eine reale Katze, der Rest ist CGI-Katze. Und ja, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, weil das sieht hier zum Teil wirklich schlimm aus. Also die CGI ist stellenweise wirklich hart. Jetzt ist es aber halt auch so, dass vieles von dieser schlimmen CGI in dieser fiktiven Roman-im-Film-Sache stattfindet. Und deswegen dachte ich am Anfang noch so, okay, das ist jetzt quasi so eine Märchenwelt und deswegen ist das nochmal so, soll das so drüber aussehen? Aber du siehst das dann auch eben in der realen Welt, ist das ähnlich schlimm und deswegen ist CGI hier auf jeden Fall ein Faktor. Und das ist schon krass, weil auch das ist ein 200 Millionen Dollar Film.
Wow.
Und da hatten wir es ja vorhin von, ne? Für das Budget hättest du auf jeden Fall auch mal 10 kleine Filme oder 20 kleine Filme drehen können. Und so ist es dieser geworden. Und das kann ich auch schon vorweg schicken. Also zum Zeitpunkt, als ich mir das rausgeschrieben habe, hat der gerade mal 92 Millionen eingespielt und der ist jetzt schon eine ganze Weile im Kino.
Das wird wahrscheinlich keine Plusrechnung.
Nee.
Ja, das ist wie diese ganzen Netflix-Action-Bombast-Filme, die 200 Millionen kosten, aber irgendwie 3 Wochen nach Release redet da kein Schwein mehr drüber. So. Du hattest ja auch diesen Jason Statham-Film, der hat mich so ein bisschen so, der Trailer hat mich so an den erinnert, obwohl ich den auch noch nicht gesehen habe. Weißt du, mit okay, Namensfindung, Alter. Wie heißt er denn von Pearl Harbor hier, der Bursche? Der spielt da irgendwie diesen Schauspieler. Mann, Alter, heute fällt mir gar kein Name ein, wirklich, das ist ja zum Kotzen, ey.
Pearl Harbor,
der auch bei
Ben Affleck?
Nein, der auch bei Oppenheimer mitgespielt hat. Der andere, nicht Ben Affleck.
Alden Ehrenreich war das nicht, ne?
Nein, das war der von, wie heißt diese?
Alter, Pearl Harbor ist ewig her, habe ich erfolgreich verdrängt. Den fand ich wirklich schlimm.
Mann, wie heißt denn diese Serie mit Eva Green? Josh Hartnett, Mann.
Ach so, meine stimmt. Fresse, Josh Hartnett war im Pearl Harbor, ja.
Josh Hartnett war die zweite Oppenheimer.
Ja, Alden Ehrenreich war da noch ein Quark im Regal, ne? Den gab's
genau, der war viel zu jung. Du hattest diesen Film mit Jason Statham und Josh Hartnett spielt irgendwie diesen Schauspieler mit diesen Yachten und so hin und her, auch so irgendwie leichte Tonalität, aber doch Action mit drin und so.
Den fand ich besser.
Den fandst du besser?
Ich glaube ja.
Aber auch so ein Film, weißt du, den... Da redet ein Jahr später halt keiner über
natürlich
Film
nicht. So. Also das halt vergisst so. Du auch sofort wieder und das wird mit Argyle auf jeden Fall wahrscheinlich noch schneller passieren. Genau. Naja, wobei, also so wie es klingt, werden wir da ja Sequels bekommen. Wobei jetzt mal bei dem Einspiel, das gucken wir mal, halt ob er bei dem Plan bleibt.
Ja. Das ist halt die Frage, ja. Ging ja nicht so auf finanziell.
Na. Ja, jetzt gibt es hier aber noch eine spannende Sache, vor allem, glaube ich, für dich wegen Musik. Weil hier kommt ein Song zum Einsatz, der heißt Now and Then. Und das ist ziemlich abgefahren, weil der Song wurde entwickelt von Giles Martin, Sohn von Sir George Martin, Beatles-Produzent. Und Giles war auch
da kenne ich tatsächlich die Story.
Musikproduzent hier bei Argyle. Und ist befreundet mit Matthew Vaughn und deswegen hat sich Matthew Vaughn die Rechte an diesem Song lange vor Veröffentlichung des Songs geholt.
Smart.
Und konnte so den Song hier in dem Film einsetzen. Und das ist halt echt crazy, weil jetzt hast du einfach, Argyle hat einfach einen neuen Beatles-Song.
Ja. Haben sie einfach irgendeine Aufnahme von John Lennon noch rausgekramt und dann das Ganze überarbeitet, ey.
Ja.
nagelneuen Beatles-Song rausgebracht in diesem Jahr. Mhm. Schon krass.
Also echt, nee, letztes Jahr, ne? Wurde der fertiggestellt, ja.
Ja, okay.
Genau, Paul McCartney und Ringo Starr haben den 23 fertiggestellt, aber eben der Song stammt eigentlich von 77.
Abgefahren.
Weil John, wie hast du schon gesagt, John Lennon hat den eingesungen. Mhm. Naja. Ja, das hat damit zu tun, die wollten den Mitte der 90er schon mal rausbringen und damals haben sie es aber nicht hinbekommen, diese Aufnahmen aus den 70ern so zu restaurieren, dass das gut genug klingt.
Und jetzt war halt die KI und so weit, dass man das so ein bisschen rekonstruiert.
Ja, weißt du, wer dafür verantwortlich war?
Nee.
Peter Jackson natürlich. Weil der hat mit seiner Beatles-Serie hier, Get Back, halt denen gezeigt, okay, du kannst Sachen so aufarbeiten. Und so haben die das denn eben auch mit den Vocals von Lennon gemacht. Und
okay.
So kam der Song erst November 23 raus. Und das halt aber eben 3 Monate vor dem Film. Und ja, Matthew Vaughn, der Fuchs, hat sich die Rechte rechtzeitig gesichert.
Krass.
Crazy.
Mhm.
Ja, und das ist Argyle und es ist halt, ja, weiß ich nicht, hast du einen Eindruck bekommen, wie ich das gefunden habe?
Sehr durchschnittlich offensichtlich.
Ja, es ist leider wirklich, kommt nicht ansatzweise an diese Kingsman-Filme ran. Wobei ich meine, den letzten von den Kingsman-Filmen, der hat ja schon auch, der ist hart abgeschmiert, ne? Der war lange nicht so gut wie...
Ja, hart abgeschmiert, also hatte da schon auch schon Spaß. Was war der mit Channing Tatum? War doch da.
Nee, das jetzt. War ja der zweite. Und der dritte war
Ach so,
dieses Prequel-Gedöns.
Dieses Prequel mit Fiends und so. Ja, ja, okay, den habe ich nicht gesehen.
Ach so, aber okay.
Ich kann mich ja
weil den Channing Tatum, den fand ich auch schon, also der zweite war auch schon ein bisschen schlechter als der erste,
aber immer noch
ja. Sehr unterhaltsam.
Fand ich auch.
Aber mit dem Prequel haben die auch schon eben, das war nicht gut und...
Ja, da war ich nach deiner Rezension nicht mehr motiviert, den zu gucken.
Ja, und ich glaube, bei Argyle hättest du auf jeden Fall auch das eine oder andere auszusetzen.
Mhm. Schade.
Ja, und ich meine, 2 Stunden 19, auch dieser Film. Ne? Also
boah, Alter.
Kriegen es nicht mehr hin, irgendwie selbst so einen Actionfilm unter 2 Stunden zu erzählen.
140 Minuten für so einen Film, ey, was?
Denkt man sich halt auch, wofür? Mhm. Und dann auch noch ein Faktor, du hast hier riesen CGI und riesen Action und leider aber auch in der Kombination, wie wir schon gesagt haben, das betrifft aber halt auch das Blut, weil du hast hier PG-13 als Rating und das bei einem Film, wo du eigentlich wirklich einen hohen Bodycount hast.
Hm.
Und es fließt halt nicht wirklich Blut.
Ist nicht besonders produktiv, ja.
Nee, also das ist in der Kombination alles leider ein bisschen schade, weil ich fände es ja gerade geil, wenn du so eine Action-Comedy machst, die dann voll auf die Kacke haut. Aber also mir ist natürlich auch klar, dass die beiden, das heißt immer wieder, diese Budgetgrößenordnung, da können die natürlich kein R-Rating machen. Also das kannst du halt mit Deadpool machen und wenn es dann irgendwie der dritte Teil ist, wo man halt schon gemerkt hat, okay, Fanbase ist da, das kriegen wir wieder rein, mhm. Können wir machen. Aber so als neues Franchise gehst du halt mit dem ersten Teil wahrscheinlich nicht hin, gibst 200 Millionen für einen R-Rating-Film, für einen Film mit einem R-Rating aus.
Wobei Matthew Vaughn natürlich schon bewiesen hat mit Kick-Ass und auch mit Kingsman, diese Kirchenszene und so, dass er schon auf jeden Fall explizit auch Gewalt
gerade die Szene, Alter, die habe ich so oft gesehen, Alter, allein wegen des Songs. Ich meine, Freebird und dann ein Blutgemetzel, Mann, das geht so geil ab da.
Ja, klar.
Und da hast du auch CGI-Blut und das ist trotzdem Schock, die Szene.
Ja, und du hast ja bei Kick-Ass hast ja auch Kopfschüsse und alles mögliche und so. Da geht es ja auch richtig gut ab. Also geht doch, wenn man will.
Ja. Ich weiß auch nicht, was der Ansatz hier war, aber es gibt leider doch einiges, was an dem Film echt lame ist.
Mhm.
So, jetzt aber die Punkte. 5,9 sind es auf IMDb, der Metascore ist bei 35, Letterboxd 2,4.
Puh.
Alle nicht so amused.
Landet wahrscheinlich nicht auf der Schneiderliste nach dem Update.
Findet das immer zu einer bestimmten Zeit statt mit dem Update?
Also einmal im Jahr schmeißen die ein paar Filme raus.
Und war das dieses Jahr schon?
Es gibt jedes Jahr auf jeden Fall eine neue Schneiderliste.
Ja, aber wann kommt die immer raus?
Ach, wann? Genau, welchen Monat, kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Das weiß ich nicht.
Mhm.
Ich arbeite ja die von irgendwie 20 oder 21 arbeite ich, aber also ich habe jetzt gar nicht die Updates irgendwie dafür gesorgt. Wenn ich die durch habe, dann kann ich ja mal gucken, was vielleicht mal zeitweise da drauf war oder was neu dazugekommen ist. Ich sag eine 4.
5 sind es noch geworden.
5 noch?
Ja.
Na gut. War ich ja doch richtig mit meinem Durchschnitt. Attribut.
Ja, aber leider, Alter, weil also das hätte nun wirklich alles sehr viel spaßiger sein können.
Mhm. Okay.
Tja, So, jetzt ein gemeinsamer Film.
Haken wir ab und machen mal einen gemeinsamen Film für unseren Kumpel Dennis den Dritten. Und der hat sich gewünscht für diesen Monat. Der Mann mit zwei Gehirnen.
Ja.
The Man with Two Brains. Dennis? Was?
Na hier, Dennis.
Sup, Dennis?
Ach so, Sup, Dennis. Ja, genau. Ein paar Dennis-Samples, passt gut.
Ja, The Man with Two Brains.
Yes, sir.
Endlich mal richtig übersetzt hier.
Ja,
tatsächlich. Und ohne irgendeinen doofen Zusatz.
Ja. Akkurat. Von Regisseur Carl Reiner und wir raten.
Ja, wir raten. Ich fange an, wahrscheinlich. Ich habe hart mit mir gehadert, weil das ist ja schon, also wir mögen ja beide Steve Martin und ich glaube, das ist einer von denen, der unter Steve Martin Fans wahrscheinlich schon höher im Kurs steht. Keine Ahnung.
Er ist speziell, ja.
Also ich weiß, dass du Tote tragen keine Karos, dass du den sehr mochtest. Mhm. Da gehe ich auf jeden Fall auch voll mit.
Und einer der Autoren hat ja auch Tote tragen keine Karos geschrieben, also
ja,
muss ja der auch gut landen.
Und ist der gleiche Regisseur, ne?
Ja, war auch Karin, ja. Ja, ja, stimmt, ja. Der hat mit Steve Martin und diesem besagten George Geib übrigens das Drehbuch geschrieben.
Ja, trotzdem ist es ja... Ah, ich weiß nicht, ich bin bei 7 gelandet.
Okay.
Für dich.
Ich sag bei dir, pass auf, 6,5.
Mhm. Okay, ist aber auch schon tief gestapelt, oder? Also,
ja. Er ist, wie ich schon gerade erwähnt habe, er ist schon speziell.
Ja.
Und man muss das mögen. Und du bist ja auch so bei... Ja, du bist bei kultigen Komödien von früher, bist ja auch nicht immer einhellig. Ich glaube, Frankenstein Junior warst du auch sehr verhalten. Glaube ich, bei dem Mel Brooks-Film, oder?
Was? Nee.
Doch, doch.
War ich wirklich?
Da warst du auch so bei 6,5 oder so, wo ich gedacht habe, gut, das ist so eine Comedy, die sehr, sehr hoch angesehen ist. Und aber es ist halt, ist alles sehr subjektiv, so, weißt du, Humor.
Jetzt guck ich jetzt nach.
Ich glaube, mich zu erinnern, dass du da ein bisschen was auszusetzen hattest.
Mhm, 6 Punkte.
Doch, 6 Punkte. In deiner Erinnerung war es wieder voll der Mega-Film, oder? Was? So entsetzt, wie du gerade warst.
Nee, ist ja schön, dass du dich da besser erinnerst als
ja, ich. Ja, ich erinnere mich da an bestimmte Rezensionen, wo ich denke, ja, das sind so Filme, die viele zum Lachen bringen und die bei uns halt manchmal funktionieren,
ja,
manchmal nicht.
Aber ich merke immer wieder, dass es einen riesen Unterschied macht, ob ich die Filme von damals kenne oder halt heute zum ersten Mal sehe. Und das war ja bei Frankenstein Junior war das ja so. Den kannte ich ja nicht.
Das war eine Erstsichtung. Den erkanntest du von früher?
Ja.
Ach, okay. Das wäre natürlich, ja, gut. Wäre nicht schlecht gewesen, weil ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ich kannte den gar nicht.
Ach du Scheiße, wirklich?
Für mich war es eine Erstsichtung, ja.
Fuck, das wäre eine wichtige Info gewesen.
Ja, no shit. Für mich auch. Das hätte man mal fragen können, aber egal.
Ja, okay. Ja.
Dann hättest du mich noch tiefer eingegangen.
Ja, ja, auf jeden, ja.
Dann sei froh, sag ich mal so.
Ach so, okay. Na gut.
Alright.
Ja, jetzt ist, was ist besser, wer erzählt die Handlung? Wenn du den zum ersten Mal gesehen hast, ist das ja vielleicht ganz gut, wenn du das machst.
Ich soll die Handlung zusammenfassen?
Nee, ich kann es auch machen.
Mach du, du bist besser bei sowas.
Naja, also mit hier kommen wir ja schon auch mit ein paar Namen.
Da geht's schon los. Da wäre ich ja mal sehr gespannt, diesen Running Gag, wie du den Rollennamen dann aussprichst.
Ey, das finde ich ja so geil, ne? Dass das auch irgendwie dann andernorts aufgegriffen wurde mit diesem bekloppten Namen des Protagonisten. Alter, das ist, also ich finde es ja geil.
Dass er selbst bei Drei Amigos den auch nochmal gesagt ja. hat, weißt du, in dieser Zauberszene.
Ja, und das, wo war denn das? Habe ich mir das aufgeschrieben? Gab doch noch irgendein Sci-Fi-Projekt, wo die dann jemanden von einem anderen Planeten haben die dann so genannt.
Okay, bei Arrival haben sie das Alien so genannt.
Wahrscheinlich. Ja, weil Steve Martin spielt ja Dr. Michael Hafer. Ich finde das auch so geil, was er immer für eine Fresse zieht dabei, weil halt dieses letzte Hör so bekloppt, weil es einfach nur so drangehängt ist. Ach ja.
Ja, stimmt, da ist auch meistens so eine kurze Pause dazwischen, weil er sagt Hafer. Da kommt, auch so, kommt irgendwas noch hinterher, so, weißt du?
Und das ist ja auch null konsequent, ne? Also, weil auch wenn er das ganz geil buchstabiert in der einen Sequenz, es.
Er spricht es nicht immer identisch.
Er spricht es nicht immer gleich aus und die Leute um ihn rum erst recht nicht und so. Das ist halt der Running Gag. Also keiner kann seinen Namen richtig aussprechen. Und er sagt aber, naja, so wie es geschrieben wird halt. H-F-U-H-R-U-H-U-R-R. Ganz klar. Ja. Ja, und der ist größter Neurochirurg der Welt. Top notch. Alle schauen zu ihm auf und er ist eben der Beste in seinem Fach. Und jetzt hat der einen Autounfall, bei dem er eine junge Frau verletzt. Das ist Dolores Benedict, unsere weibliche Hauptfigur. Gespielt von Kathleen Turner. Mhm. Die in dem zweiten Film war.
Ja, noch ganz frisch. Hatten wir hier bei Der Rosenkrieg quasi ja das weibliche Pendant von Michael Douglas.
Ja.
Aber hat schon viel in den 80ern, gerade in den 80ern hat sie echt eine Menge gemacht.
Naja, aber ihr Debüt, mit dem sie halt groß rauskam, da spielt sie so eine femme fatale und hier im Grunde auch. Nur nochmal, also halt echt auf 10 gedreht.
Ja, wie aus dem Bilderbuch, ja.
Naja, weil die ist ein ziemlicher Golddigger. Das erfährt unser Doktor aber erst im Verlauf des Films. Der operiert sie jetzt nämlich und rettet ihr das Leben, weil der hat so eine ganz abgefahrene Technik erfunden. Das finde ich halt auch schon so geil, Alter. Weil der sagt, wir brauchen die für die Hirn-OPs, wir brauchen den Leuten die Schädel nicht mehr groß aufsäbeln. Also doch schon, aber das muss nicht mehr rasiert werden, weil ich habe so einen Schraubverschluss entwickelt. Und er operiert sie, wendet diese Technik an, sie kriegt so einen Schraubverschluss an den Schädel. Wie auch so geil, wenn der
das verrutscht.
In dem späteren Zeitpunkt er dann sagt, ja, du musst das ein bisschen richten und so, ne? Du musst nur an den Haaren drehen. Ja, und jetzt erholt sie sich im Krankenhaus und dabei verlieben sich die beiden. Mhm. Und weil sie natürlich erfährt, dass er halt der erfolgreichste Hirnchirurg der Welt ist gerade, denkt sie natürlich, ja, da ist ordentlich Cash im Spiel, also heiratet sie den erst recht. Und das halt auch eben sehr schnell, weil die ist halt wirklich ein Golddigger. Und er, das erfahren wir auch zu Beginn des Films, er ist noch nicht lange verwitwet. Seine Frau ist gestorben und er hängt halt immer noch an der dran. Und das spielt dann eben jetzt auch wieder eine Rolle, weil er eben durch das Verhalten von Dolores schon recht schnell dann merkt, wie die halt unterwegs ist, dass sie kein wirkliches Interesse an ihm hat, sondern primär an seinem Geld. Und als die jetzt zusammen auf einen Kongress reisen nach Wien, lässt er sich von ihr scheiden. Das kann man, glaube ich, schon noch erzählen, ne?
Ja.
Ja, weil er lernt in Wien jemanden kennen. Also er lässt sich nicht deswegen scheiden, sondern er kriegt da eben mit, dass die halt einfach nicht treu ist und keine romantischen Interessen an ihm hat. Jetzt lernt er in Wien diesen mysteriösen Dr. Alfred Necessiter kennen. Und der eröffnet ihm neue Möglichkeiten, weil der hat bei sich eine Menge Hirne gebunkert. Und da kommen wir jetzt zum Titel. Da ist nämlich dann noch ein Hirn mit der Nummer 21 da. Das kann telepathisch mit unserem Doktor kommunizieren. Mhm. Und die hat einen ähnlich spannenden Namen. Das ist auch so geil, wie die heißt, Alter. Ich habe es mir aufgeschrieben. Anne Umelayamehe.
Aber Dr. Necessiter ist schon auch ein geiler Name.
Naja, also sowieso. Die Figuren hier, die sind halt auch maßlos überzeichnet alle. Mhm. Und ich finde es schön, dass die, habe ich gelesen in True Effects, dass die Stimme von diesem Gehirn mit der Nummer 21, was sich dann eben fortan mit unserem Doktor unterhält.
Das ist jemand Bekanntes.
Das ist Sissy Spacek.
Ja, Mann. Das habe ich natürlich nicht im Film erkannt, aber fand ich auch abgefahren.
Ja, das ist ganz schön. Mhm. Ja, Necessiter wird von David Warner gespielt, der auch erst 22 gestorben ist.
Ja.
Und Paul Benedict können wir noch erwähnen, der hier den Butler spielt.
James Cromwell haben wir noch.
James Cromwell auf jeden Fall. Ja.
Als Bayer.
Weil ich finde das mit dem Butler halt auch so geil. Also es ist so bekloppt, ne? Es ist in so einem ganz fancy neuen Hotel, Apartment-Komplex, wo Necessiter ihn hinführt und er sagt halt noch so, hey, es ist komisch, irgendwie bei so einem Arzt, der mit mysteriösen Hirn-OPs zu tun hat, hätte ich halt eher so ein Schloss erwartet in Österreich. Und dann machen die eben dieses Apartment auf und innen so drin ist es halt einfach genau das Schloss-Szenario.
Ja, ja.
Mit Zugbrücke und allem Scheiß. Das ist so bekloppt.
Und da sehen wir schon, in welche Richtung das geht, weil was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, das ist keine gängige Komödie, sondern es ist schon Spoof-Style alles.
Ja, ja, voll.
Und der Humor ist auch voll auf Spoof und der nimmt halt so ein bisschen diese Mad Scientist-Horrorfilme auf die Schippe.
Ja.
Weil du hast wirklich diesen nackte Kanone-Humor. Es gibt ja diese OP-Szene, wo er am Anfang operiert. Und dann heißt es so, Schwester, Schweiß auf der Oberlippe. Mhm. Und sie fügt ihm dann den Schweiß auf die Oberlippe zu, weißt du, in der OP-Moment. Also und so, dann, eine, so eine Szene.
Als nächstes auch einfach so Katzenmiauen. Also get that cat out of here. So völlig beiläufig, aber auch ein Running Gag, weil diese Katze offensichtlich ständig immer im OP ist. Ist, ja. Das ist so, so geil. Ja, ja, also das feiere ich aber sehr daran.
Ja.
Und so finde ich es auch wenig verwunderlich, dass Steve Martin eigentlich am liebsten David Cronenberg gehabt hätte als Regisseur.
Das wäre geil gewesen, ja.
Ja, aber der hat Videodrome gemacht zu dem Zeitpunkt.
Ja, er hat auch keinen Bock auf eine Comedy gehabt, mein
Mann. Ja. Und die Filme, die hier gespooft werden, da sind ja auch ein paar auf IMDb gelistet in den Trailer Effects. Mhm. Muss gestehen, ich kenne keinen von denen, aber habe tatsächlich bei einigen Bock, die zu sehen. Mhm. Wie ging's dir da?
Ich kenne auch so gut wie gar keinen von denen. Also ich weiß, welche Art von Filme hier so hochgenommen worden sind, klar. Aber ich habe da auch wenig gesehen. Ich habe diese ganzen Horrorfilme, jetzt die Originale von den großen Remakes, die wir jetzt neulich hatten, so, die habe ich auch alle zum ersten Mal gesichtet. Weißt du, die Dämonischen und The Thing und so, die kannte ich ja alle nicht. Und
ja, aber
das fällt das ja.
Ja, aber schon auch noch so aus der B-Riege, ne? Das war ja schon nochmal.
Roger Corman hat zum Beispiel ganz viel aus dieser Schiene auch gemacht.
Super kleine Filme. Aber Donovan's Brain war, glaube ich, da noch der größte. Würde ich auch gerne sehen. Aber Alter, dieses Beast of Blood oder They Saved Hitler's Brain. Alter, was ist das bitte für eine bescheuerte Prämisse? Das sind alles so Filme, die haben irgendwie so 2,4 oder 3, irgendwas im Schnitt auf IMDb. Also,
ja, das ist eher so Guilty Pleasure wahrscheinlich.
Ja, ja, ja.
Aber du hast auch so...
Aber durch Scanners kann ich halt verstehen, dass er Bock hatte, dass Cronenberg diesen Film macht. Und der wäre ja auch passend gewesen. Aber Kyle Reiner hat das überhaupt nicht schlecht gemacht. Ich finde, es ist sehr offensichtlich, dass die hier eben so diese Sorte Film aufs Korn nehmen. Und das funktioniert in meinen Augen immer noch sehr, sehr gut.
Cool.
Wie ging es dir damit jetzt mit der Erstsichtung?
Also ich hatte hier richtig Spaß, Alter.
Okay.
Das ist halt, also ich habe die Diskussion halt miterlebt, weil das Gute an Patreon, wenn die Leute ihre Filme halt beitragen, wenn die ihre Auftragsfilme nennen, ist, dass wir durch die Kommentarspalte eine Menge Diskussionen dann auslösen, als wenn wir die so per Nachricht schicken. Und
ach so, klar.
Hier war halt eine Diskussion zwischen unserem Azubi und zwischen Dennis dem Dritten, der halt Steve Martin bis aufs Blut verteidigt hat und unser Azubi halt überhaupt nicht mit Steve Martin anfangen kann.
Oh, wow.
Und die ganze Zeit gesagt hat, der Typ hat keinen guten Film gedreht und vielleicht noch hier Planes, Trains and Automobiles und so, ansonsten dann hört's auf und so. Und Dennis der Dritte und ich fing halt an, ihm so Filme um die Ohren zu hauen, weißt du, so Filmtitel, wo Steve Martin halt dabei war, wo wir gesagt haben, Digga, was mit dem? Ja. Und er meinte, ja, nee, ist nicht meins. Weiß ja, Mikkelheini halt, der Azubi. Und deswegen hat er mal diesen Film aufgetragen. Und das ist halt ein klassischer Steve Martin, weil du hast diesen guten Wortwitz, du hast diese Physical Comedy, die er voll übertrieben halt irgendwie darstellt, weil er spielt diesen Arzt natürlich mit den Verrenkungen und mit dem, weißt du, wo er sie über die Schwelle trägt und dann sagt, mach mal ein Foto.
Alter, wie lang diese Szene ist.
Wie lang diese Szene ist und sie entwickelt die Fotos dann sogar und zeigt sie ihm, Alter. Und das waren noch keine Digicams. Aber auch so normale Comedy.
Ach so, ich dachte, du meinst jetzt die letzte dann, als sie mehrgewichtiger unterwegs ist.
Ja, das auch. Da wollte ich jetzt nicht verraten, die Schlussszene. Aber auch, dass der Fahrstuhl zum Beispiel auch nie richtig hält, weißt du? Dass der entweder so rausklettern muss oder dass er so hochklettern muss aus diesem Fahrstuhl und so. Und die Dialoge und der Wortwitz ist großartig, Mann. Der sagt ja an einer Stelle irgendwie, ja, meine Versuche, also der Necessiter sagt zu ihm, meine Versuche sind jetzt ungefähr daran gelangt, dass ich das Gehirn eines Menschen, einen Gorilla, einpflanzen kann. Und Steve Martins Reaktion ist, I couldn't fuck a gorilla. Wo ich voll gelacht habe, ich gesagt, Alter, fürs 83 und so, für 83 ist er ganz schön zotig und so. Und,
ja, ist auch Rated R.
Ja, der ist Rated R. Er hat schon wirklich geile Momente, aber muss diesen Spoof-Humor mögen.
Klar.
Wenn man so mit den Zucker-Brüdern mit Unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug und Top Secret, wenn man den nichts anfangen kann, dann ist das auf keinen Fall deine albern. Comedy.
Ja, klar.
Dann findest du das richtig scheiße.
Alles bekloppt hier.
Ja. Wie geil ist bitte auch die Auflösung dieses Fahrstuhlkillers, Alter. Ja. Wer das dann letztendlich war. Weil die Leute ja immer gucken und du denkst, okay, alles klar, das ist jemand, den man schon mal gesehen hat in dem Film, weißt du, weil die wirken ja auch nicht überrascht, sondern es muss, also wie in den normalen Edgar Wallace-Filmen, denkst du, okay, es muss jemand sein, der schon mal aufgetaucht ist in dem Film.
Naja, auch gerade wie das bildsprachlich gespooft wird, ne? Dass du ja oft bei diesen Momenten, wo der Killer unterwegs ist, dann auch so Jolly-ähnlich diese POV hast, wie die Hand ins Bild kommt und so. Finde ich super, weil er halt eben dieses Stilmittel auch damit geil bedient.
Mochte ich auch total. Und dann hast du halt wirklich diese Meta-Spoof-Witze wie bei Lieutenant Draven und Nackte Kanone so, dass er an einer Stelle halt sagt so, wo es halt, wo die halt bayerisch reden, weißt du, wo er dann letztendlich, nee, nicht bayerisch-österreichisch, wo die dann letztendlich in Wien unterwegs sind, wobei in amerikanischen Filmen ist das ja,
das ist einfach Germany.
Das ist einfach Germany, ja genau. Da sind Leute mit Lederhosen unterwegs, scheißegal, ob wir gerade in Österreich, der Schweiz oder irgendwie Bayern unterwegs sind. Ja. Und dann erfährt er aber, dass der Typ, der gerade mit ihm bayerisch redet, dass der halt auch Englisch sprechen kann. Mhm. Und dann sagt er an der Stelle so von wegen so, ja, hier sind keine Untertitel nötig. Mhm. Das ist so voll so auf den Film bezogen. So, ja, wir brauchen hier keine Untertitel, der Typ spricht geil. Englisch, Alter. Wie geil ist das? Also, ich fand's großartig.
Ja, cool.
Ja, und der Name, Alter, immer wieder, wenn er ausgesprochen wird, das ist natürlich ein grandioser Running Gag. Mega. Kommt ja nur ein paar Mal in dem Film vor, ey.
Ja.
Also, fand ich super. Auch als Erstsichtung.
Schön. Freut mich. Krass.
Hat mir gefallen. Ja, schade. Ich dachte bei dir, ich dachte tatsächlich, dass das einer von denen ist, wo du sagst, so, ich wusste nicht, wie der ankommt bei dir, so von dem Humor, aber anscheinend habe ich dich da ein bisschen unterschätzt.
Ja, also das ist jetzt auch trotzdem ein Film, wo ich sagen würde, man merkt trotzdem irgendwie, dass der aus der Zeit stammt, was aber auch fein ist. Und das ist wahrscheinlich nicht sein bester. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob ich aus dem Kopf so spontan irgendwie eine 10-Punkte-Komödie mit Steve Martin hätte.
Mhm. Aber du hast schon recht. Ich meine, damals zum Beispiel ein Single kommt selten allein. Den hatten wir, glaube ich, auch. Den hast du hier rezensiert.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein Film, den habe ich damals gesehen.
Ja, siehst
du. Und zwar mehrfach so.
Und das war eben mit einer Erstsichtung so,
Klar, bei dir war es genau umgekehrt. Wobei der jetzt Erstsichtung bei mir auch gut funktioniert hat.
Ja.
Aber wenn der Nostalgiefaktor da noch mit reinspielt, dann punkten die ja noch mehr, das stimmt schon.
Ja, ich meine, Jerk hieß der, glaube ich, im Original, ne?
Irgendwie so.
Wie hieß der auf Deutsch? Irgendwas mit Geld, glaube ich. Ja, ist auch egal.
Jerk.
Den fand ich jedenfalls auch cool. Also es gibt so
Solo
viele
für 2 gab es noch mit Lily Tomlin, den mochte ich auch.
Mhm.
Also.
Ja, das ist ja auch so eine Body Switch-Nummer.
Ja, genau, ist auch so ein Body Switch.
Den habe ich ja erst letztes Jahr, glaube ich, gebracht, oder?
Ja. Stimmt, irgendwas war da.
Ja.
Der hat echt gute Filme in den 80s gemacht. Aber es ist halt so, das waren halt alles wirklich so Steve Martin-Komödien, wo du dir keine anderen vorstellen konntest. Das ist halt so,
eben, ja.
Der war halt so ein Typ, so ein bestimmter.
Ja, ja, und kommt ja auch aus dem Stand-Up und das ist, spielt hier schon alles stark mit rein.
Dann ja auch deswegen, die Saturday Nightlife-Schule.
Mhm.
Auf jeden Fall.
Ja, freut mich. Ja. Geil. Dann sollen wir Punkte vorlesen. Achso, wir können noch ein Spiel erzählen, weil das ist schon spannend bei dem Film, dass der nur in den USA einen Kinorelease hatte.
Mhm.
Weil der ist ja überall sonst halt irgendwie dann direkt auf Video erschienen. Und hat trotzdem in Deutschland irgendwie so die Runde gemacht.
Ja.
Weil also so damals, den kannte irgendwie jeder.
Das ist so ein Videothekenfilm gewesen. In Amerika hat er nur 10 Millionen knapp eingespielt, 10,3.
Mhm.
War jetzt nicht so der Mega-Hit, aber dazu muss man sagen, dass Steve Martin auch noch nicht der Mega-Star war. Also das kann man erst später, so dass er wirklich dann kommerziell erfolgreiche Filme wie 3 Amigos und so gedreht hat.
Ja, ja, und das, jetzt haben wir es hier halt. Das ist eine R-rated Comedy.
Ja.
Romance und Sci-Fi steht auch noch mit im Genre.
Ist schon sehr speziell.
Das Publikum für diese Filme, das ist überschaubar.
Aber hier haben wir es wieder. 93 Minuten, weißt du, kurzweilig, ein Gag nach dem anderen, nach 1,5 Stunden knapp vorbei, weißt du, nicht auf 2,5 Stunden irgendwie aufgebläht.
Ja.
Damals ging das auch.
Mhm.
Ja, alle Maslows drüber natürlich, Kathleen Turner, Steve Martin und so, aber es macht Spaß. Wirklich spaßiger Film.
Dieses Ding, als sie droht, sich umzubringen und draußen auf dem Fenster
mit der Spucke, ja. Wie scheiße war das denn?
So ein Rotz.
Dann so spuck mir mal in die Hände. I don't have any saliva left, so, weißt du.
Dieses schlechte Saugnapfgeräusch, wie er dann lang.
Aber auch geil, wie du meintest, so, wie sie die Schädeldecke, wie er die Schädeldecke immer so flupp so zurückdreht, so, weißt du, der, wenn sie verrutscht, so, ist so bescheuert.
Ja.
Ja, so viel zum Castle-Hundedreck. Können wir zu den Punkten überleiten, oder?
Mhm.
IMDb 6,4, hat einen Metascore von 61 und Letterboxd bei 3,3.
Das ist auch alles recht verhalten, oder?
Das ist schon eher verhalten, ja. Und
wo bist du gelandet?
Ich bin bei einer 8 gelandet.
Bei einer 8? Wie geil, dann können wir klingeln. Ich bin auch bei 8.
Ach, du bist auch bei einer 8?
Ja.
Na, das machen wir nochmal richtig. Dann haben wir die Endungsklingel für Dennis den Dritten, also unseren Nervfasser getroffen und der Azubi soll sich einfach mal verpissen.
Das ist ja geil. Mensch, ey, 8 Punkte. Ja, okay. Dann bin ich ja ganz froh, dass ich nicht wusste, dass das eine Erstsichtung war.
Der Azubi so.
What's so fucking funny?
Der denkt sich sowas.
Ja, und wir alle.
I like it. Steamy premise.
Bei dem Film, Alter.
Ja, das passt.
Alright.
Unser Nerv hast du getroffen. Das war gut. Alright. Grüße an Dennis den Dritten und dann kommen wir wieder zu unseren eigenen Projekten. Und mache ich mal die nächste Komödie.
Denn, im Ernst?
Ja, ja. Ich habe ja, das war ja diesmal ein bisschen gezielt, weil.
Heute Comedy-Tag.
Das war ja ein bisschen gezielt, weil im Rahmen der Oscars gucken wir ja schon eine Menge ernster Stoffe und irgendwie, keine Ahnung, bei mir sind so Nazi-Wochen. Ständig gucke ich irgendwelche Nazi-Filme. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich brauche mal gezielt irgendwas, wo ich weiß, das ist jetzt wirklich Hirn aus Kino. Und da kam Mr. Pink's Filmpaket mir zurecht, weil da habe ich mir ein paar Filme rausgelegt und habe mir die ja zur Seite gepackt und habe gesagt, die werde ich mal sichten von Zeit zu Zeit. Mhm. Und da war eine Comedy bei aus dem Jahr 2001, die hört auf den Namen Tomcats. Kennst du den?
Bin mir gerade nicht sicher, irgendwas klingelt da. Tomcats?
Ja, und Regie und Drehbuch mal wieder eine einzige Person, die das gemacht hat, wie bei Tom Ford, Nocturnal Animals, davon muss ein ähnlicher Geniestreich sein. Gregory Poirier heißt der Herr oder Poirier oder so. Das ist, der hat als Drehbuchautor, hat er diese Tempelritter-Sequel zum Beispiel gemacht, das ist sein erfolgreichster Film in seiner Vita. Und die sagt Tomcats also nichts.
Okay, doch. Ja, ja. Aber ich habe den nicht gesehen.
Gesehen hast du nicht?
Nee.
Okay. Dann berichte ich mal. Mhm. Also, es geht um eine Truppe notgeiler Dudes.
Du bist ja mutig. Das sieht doch auf dem Papier schon überhaupt nicht nach deinem Film aus. Ey, was?
Man kann es ja mal probieren. So.
Okay.
Eine Truppe notgeiler Dudes. Darunter ist Jerry O'Connell, den wir natürlich aus großartigen Filmen kennen, wie Kangaroo Jack und Joe's Apartment. Offensichtlich.
Hör mal auf, Kangaroo Jack zu dissen, bevor du ihn gesehen hast, ey.
Also Joe's Apartment disse ich schon mal gar nicht, weil den mag ich tatsächlich.
Siehste.
Aber offensichtlich ist mir gerade aufgefallen, dass er eine Vorliebe für Tiere mit K hat, weil in dem einen geht es um Kakerlaken und dem anderen geht es um Kängurus.
Super.
Kleiner Fetisch von Jerry O'Connell. Mhm. Also das Gesicht kennt man, der hat zum Beispiel auch den Footballspieler bei Jerry Maguire gespielt, der in direkter Konkurrenz steht mit Cuba Gooding Jr. und so.
Ja, ich meine, hallo Stand By Me.
Ja, Stand By Me natürlich im Kleinen und aus American Pie. Da war er auch noch zu sehen. Also hat er schon ein paar Filme mitgespielt, den man kennt. Und wer noch sehr namhaft ist in dieser Truppe, Jake Busey. Mhm. Und Jake Busey kennen wir aus Starship Troopers und Frighteners hattest du hier. Das ist natürlich der...
Was? Frighteners?
Ja, Frighteners, ja. Genau. Frighteners wird ausgesprochen,
ja, ja.
Nicht Frighteners. Ja, Frighteners. Und die sind am Anfang des Films auf einer Hochzeit von einem aus der Clique. Der ehelicht gerade nämlich Jamie Presley, das ist Joy aus My Name is Earl.
Mhm.
Und,
beste Rolle,
ey. Ja, ja, voll gut. Und die anderen Bumser machen einen Pakt aus. Weil die machen nämlich aus, dass jeder in einen Pott reinzahlt und der allerletzte Junggeselle, sozusagen der Last Man Standing, der räumt den Pott ab. Und jetzt gibt es einen Zeitsprung in die Zukunft, 7 Jahre später. Der Pott ist angewachsen und es sind noch 2 Dudes unverheiratet. Nämlich der Player Kyle, gespielt von Busey. Der ist nämlich ein absoluter Flachleger, oberflächlich, Macho, Reißsatzsprüche, so der Laute von denen. Und dann haben wir die Rolle von Jerry Connell, der spielt Michael. Der ist ein Comiczeichner. Und ist eher so ein bisschen tollpatschig unterwegs, aber liebenswürdig. Und letzterer, Michael, hat in Vegas bei den falschen Leuten Schulden gemacht. Und braucht jetzt dringend den Pott, um seinen Hals zu retten.
Mhm. Natürlich.
Ja. Aber dann kommt ihm Undercover-Polizistin Natalie in die Quere. Achtung, gespielt von Shannon Elizabeth. Mhm. Die Nadia aus American Pie.
Das ist fast so gut wie Jennifer Lopez als Polizeiexpertin, ne?
Oder an die ich gedacht habe, ist, das fand ich auch so geil, Denise Richards als Archäologin in dem Bond-Film.
Aha.
Weil man hat hier eine Brille aufgesetzt und Denise Richards im Tomb Raider-Outfit, weißt du, so
ja.
Mit Brille, nimmt man natürlich sofort die Archäologin ab, weißt du, weil sie gerade eine Brille trägt. Und so war das hier auch Shannon Elizabeth als Undercover-Polizistin auf dem Strich, wo ich dachte, Alter, okay, alles klar, Nadia spielt hier eine Polizistin, also wirkt so verkleidet, das ist unfassbar.
Mhm.
Aber unser Kumpel Michael verguckt sich natürlich in sie. Das darf aber nicht passieren, weil er muss ja den Pott als Single abräumen und deswegen muss er das Rennen gegen Kyle gewinnen. Und deswegen versucht er, seine große Liebe mit dem Player Kyle zu verkuppeln.
Mhm.
Weil er sich sagt, okay, wenn er ihr irgendwie verfällt, dann kriegt er den Pott.
Klar.
Das ist der Plan.
Mhm.
Aber er muss sich natürlich eifersüchtig mit ansehen, wie die beiden zusammen anwandeln. Und das ist erstmal die Story von dem Film.
Ist auch so geil, ne? Als könnte den nicht einfach mit irgendeiner anderen verkuppeln. Weil dann wird die Rechnung ja auch aufgehen. Aber
theoretisch ja. Schon, ja.
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Ja, und wir haben schon, also bei der Anfangsszene auf der Hochzeit wird schon das Humorlevel wird schon irgendwie festgelegt, weil Da werden halt Viagras in die Drinks gemischt und dann siehst du halt irgendwie die Best Man, wie die mit dem Ständer halt irgendwie vorne am Altar stehen und sich dann so zur Seite drehen und dann siehst du halt, dass die alle irgendwie einen Ständer haben und das ist so dieser Haha-Humor. Dann hast du Jake Busey natürlich in diesem super lauten Charakter, der dann irgendwie, wenn er irgendwelche Frauen abschleppt, zieht er halt so die Hosen aus, so weißt du, in einem so einem Riss wie so ein Stripper und dann hat er halt so einen Tanga drunter und streckt dazu den Arsch in diesem Tanga entgegen, auf diesem Bett, auf allen Vieren und so und das ist so der Humor von Tomcats. Nico mit einem komplett leeren Blick.
Ich frage mich halt, warum guckst du diesen Film an? Das kann doch nicht funktionieren. Alter.
You gross, cut it out.
Nee, ich bin eher fassungslos darüber. Ich frage mich, ist das jetzt hier eine Strategie? Ist es eng beim Punkteraten?
Ich wusste doch nicht, was das ist. Ich wollte einfach nur Comedy gucken, die irgendwie einigermaßen cool ist, aber war nicht cool. Nee. Mhm. Die Schnitte führen halt immer zu absolut vorhersehbaren Gags. Es gibt halt einen so einen Dialog, wo es heißt so, ja, vielleicht hat sich Kyle ja geändert, weißt du, und dann weißt du genau, okay, jetzt kommt der Schnitt und jetzt sehen wir, wie er abgeht. Und dann gibt es diesen Schnitt und du siehst ihn auf einer Party, wie er so abgeht und zu den Frauen hingeht und hier shakert und der auf den Arsch haut und weißt du und so. Also ist alles super vorhersehbar und Jerry O'Connell grimassiert und stolpert sich hier halt durch den ganzen Film. Du hast so eine Sadomaso-Bibliothekarin an einer Stelle, die sich natürlich erstmal voll das schüchterne Mäuschen, so eine rothaarige Bibliothekarin.
Darf in so einem Film auch nicht fehlen.
Nee, darf auch nicht fehlen. Und dann entpuppt sie sich natürlich als komplett Sadomaso-Braut mit ihrer alten Mutter oder Oma oder was auch immer, die ihr dann assistiert. Hierfür, für die Rolle sprach übrigens Amy Adams vor, um mal wieder Nocturnal Animals zu zitieren. Also sie hat auf jeden Fall eine bessere Karriere gemacht.
Okay, wow.
Die war beim Casting und hat die für diese Bibliothekarin vorgesprochen. Dakota Fannings Debüt übrigens hier, Tomcats. Mhm. Die ist auch in einer kleinen Szene zu sehen. Also jedes Klischee wird hier mitgenommen und witzig ist kaum was, sondern es ist wirklich so richtig, richtig haut drauf Humor. Ist so diese zotigen Sex-Comedies Anfang der 2000er. Da gab es ja einige so im Fahrtwasser von American Pie und so, die dann rausgekommen sind.
Aber auch ein paar gute.
Ein paar gute, ja. Und das ist eine von denen, wo ich sagen würde, die ist zu Recht nicht kultig verehrt. Also,
hätt's nicht gebraucht.
Hätt's nicht gebraucht. Finde ich nicht geil. Finde ich nicht lustig. War nicht gut.
Ja. Irgendwas, was dafür spricht?
Ja, so zwei, drei Momente fand ich schon ganz witzig. Aber die sind wahrscheinlich jetzt nicht so... Für den anderen wahrscheinlich nicht so mega witzig. Ich zitiere mal wieder diese Szene bei Jazz Club von Helge Schneider, wo die einfach 5 Minuten so eine Ampel zeigen. Völlig aus dem Nichts, Alter.
Du lachst jetzt über Helge Schneider und nicht über diesen Film. Oder?
Nein, aber es gab so einen Film, gab es so bestimmte Momente und da fällt mir halt diese rote Ampel bei Helge Schneider an, wo so 5 Minuten halt einfach nur so ein Auto, was an der Ampel ranfährt, zeigen. Oder bei Wer ist Harry Crumb, bei diesem John Candy-Film. Der ist halt vollgepackt mit Witzen. Aber es gibt halt eine Szene, wo der mit so einem Cabrio unter so einem Apfelbaum steht und ein Apfel löst sich halt vom Baum und fällt ihm halt auf den Kopf. Das war nicht unfassbar. Da gibt es halt wesentlich aufwendigere Jokes. Okay. Aber diese Apfel...
Ist mehr so für die einfachen Sachen.
Ich bin für die einfachen Sachen zu haben. Und hier gibt es halt eine Szene, wo er irgendwo so reinstolpert und tritt auf so eine Gitarre rauf.
What?
Okay. Ja, und die Gitarre bleibt halt so an seinem Fuß hängen und er läuft dann mit dieser Gitarre weiter. Und wo er versucht hat, diese Hochzeit irgendwie zu verhindern, weißt du?
Das fandst du lustig, ja.
Und das fand ich schon ganz lustig, wie der da so reinpottert und in diese Gitarre reintritt. So, das war halt so einer der Momente, wo ich gelacht habe, aber andere würden wahrscheinlich an anderen Stellen lachen. Ich drück's mal so aus.
Okay.
Aber es rettet den Film nicht. Also es waren wirklich nur so 2, 3 Momente, wo ich dann, die ich ganz amüsant finde. Alles andere war komplett überzogen und ist dieser laute Sexhumor, der halt null lustig ist. Also so eine Filme wie Roadtrip und so weiter sind wirklich dann, die sind verglichen damit absolute Meisterwerke.
Ja, ja, Roadtrip ist ja auch ein Highlight.
Ja, die fallen da, also okay. Das sind dann die guten Beispiele.
Also gibt es denn andere Schauwerte? Ist der zumindest irgendwie kurzweilig, weil du permanent Brüste siehst? Oder?
Ja, der geht 95 Minuten, aber ich meine, so richtig nackte Haut gibt es hier jetzt auch nicht.
Ach so, ist wahrscheinlich wieder so eine Rating-Frage, ne? Oder?
Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich 16er Rating oder so wird er haben, denke ich mal.
Mhm.
Aber
wenig nackte Haut, okay.
Wenig nackte Haut, aber halt viel Gefluche, zotige Witze. Natürlich gibt es ja diese SM-Jokes und so. Und ja. Und Jake Busey im Tanga halt. Das sorgt wahrscheinlich für das Rating, aber ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier irgendwie Schauwerte hat. Gut, also die junge Jamie Presley und Shannon Elizabeth sind natürlich schöne Frauen, aber das rettet dich jetzt auch nicht über den Film.
Hm. Schade. Ja.
Das ist Tomcats.
Das klingt ja sehr überflüssig alles.
Kein großes Highlight, hast du nichts verpasst. IMDb 5,3 und spektakulärer Metascore, Blutrot 15.
Uff.
Letterboxd 2,2.
Boah, okay, aber das ist also 2,2 auf Letterboxd, das klingt auf jeden Fall noch recht versöhnlich jetzt verglichen mit dem, was du so sagst.
Nein, aber dann 2,2 ist schon sehr schlecht. Also,
naja, aber das wären ja 4,5 Punkte.
Ja, umgerechnet, ja gut.
Das finde ich halt schon wieder, also es klingt, finde ich, deutlich besser als das, was du jetzt erzählt hast, weil du sagst, es gibt quasi nichts, was dich irgendwie durch den Film gebracht hat. Also ein, zwei lustige Momente, das kann es ja nicht gewesen sein. Mhm. Also wenn du dann bei 4 Punkten landest, muss man neu verhandeln.
Werden wir sehen.
Okay. Also
hat 11 Millionen gekostet, 23,4 eingespielt, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe.
Ach so, ja, das hat dann immer doch noch funktioniert.
Ging ein bisschen was an den Kinokassen, ja.
Mhm.
Ein paar Bachelors sind da reingerannt.
Okay.
Na dann rat mal.
2.
2,5.
Hm. Okay.
Nicht so schlecht. 2,5 waren es.
Okay.
Für Tomcat. Ja, sorry, Mr. Pink. Das war eine Gurke. Aber der holt sich die ja auch wegen irgendwelchen Samples und dann.
Naja, eben.
Braucht er die irgendwann nicht mehr.
Okay. Ja, Mensch, machen wir doch mit einer Comedy weiter.
Wie hätte. Comedy Special.
Total. Aber geil.
Jetzt haben wir vorhin noch erwähnt, dass im Kino das Comedy-Genre fast ausgestorben
ist. Ja, eben.
Dann sorgen wir ein bisschen für Ausgleich.
Ja. Und jetzt habe ich neulich eine Comedy im Kino gesehen und dann war die noch nicht mal doll. Mhm. Und weißt du noch, was ich da für einen Vergleich gezogen habe?
Welche Comedy war das denn?
Na, die von Ethan Coen.
Ach so, ja, Driveaway Dolls. Was für einen Vergleich du gezogen hast?
Was so die Tonalität des Films anging. Ich meine, das fühlt sich weniger nach einem Coen-Film an.
Nee.
Ich meinte, ich habe mich da stellenweise eher in einem Farrelly-Film gefühlt.
Ach, Farrelly-Film hast du gesagt, richtig, ja. Ja.
Und dann dachte ich hinterher so, Mensch, was haben eigentlich die Farrelly-Brüder so gemacht in letzter Zeit? Und ich habe mich erinnert, dass wir auch immer wieder mal drüber gesprochen haben. Also wir haben jetzt nicht wahnsinnig viele Filme von denen gebracht. Aber so im Zuge der Oscars, ne, also wir haben ja drüber gesprochen, wegen Green Book war ja auch immer wieder mal so ein Thema. Und ich meine, die ganzen alten Sachen fand ich ja schon mitunter richtig, richtig gut. Und deswegen dachte ich, gucke ich mir mal an, was die heute so machen. Und jetzt habe ich mir den neuen Film von Peter Farrelly angeguckt. Mhm. Aus diesem Jahr, also wirklich sehr aktuell. Und er heißt Ricky Stenicki.
Okay.
Du guckst nicht so, als hättest du schon was davon gehört. Das
glaub nicht,
finde ich sehr gut. 7 Autoren haben das geschrieben zusammen mit Peter Farrelly. Und ich meine, früher, dir geht es ja wahrscheinlich auch nicht anders. So die alten, das waren ja auch Jim Carrey Sachen dabei. So Me, Myself.
Naja, Verrückt nach Mary natürlich ganz vorne.
Verrückt nach Mary. Aber Kingpin fand ich ja immer großartig.
Kingpin war gut, aber die haben auch ein, zwei Filme gemacht, die ich nicht so geil finde. Ich mochte zum Beispiel diesen Unzertrennlich, mochte ich nicht. Weißt du, wie der Englisch heißt, mit Matt Damon.
Ja, der war schwierig.
Und war nicht auch Farrelly-Film, diese eine, wo Gwyneth Paltrow diese eine spielt, die in Jack Blacks
mit
Vorstellung.
Jack Black?
Ja, genau.
Nee, Jack Blacks. Ich glaube, der war nicht, bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht.
Okay, da bin ich mir auch nicht sicher. Aber wenn es ein Farrelly-Film ist, dann dem.
Würde auf jeden Fall passen,
das
ja.
Das ist so die Schiene, wo ich gesagt habe, da nicht so geil.
Mhm. Jetzt haben die aber in den letzten Jahren, also gerade Peter Farrelly hat zum Beispiel Episoden bei Lucky Hank gemacht, die Serie, die ich gebracht habe, Loudermilk, das Ron Livingston-Ding.
Ja.
Da hat er auch einiges gemacht.
Die hat ja zu Netflix gewechselt, finde ich auch ganz geil. Also hat jetzt eine größere,
ach, größere sehr
Bekanntheitsgrad
schön.
Auch erreicht durch, ja. Durch den Wechsel zu Netflix.
Ja, cool. Dann sehen das mal ein paar mehr Leute. Mhm. Weil die fand ich schon ganz geil. Ja, und jetzt dieses Jahr eben Ricky Stenicki. Und auch dieser Film, ähnlich wie Argyle oder deine Filme jetzt oder The Man with Two Brains, eine ziemlich absurde Prämisse. Mhm. Und mal gucken, wie es hier ausgeht. Weil am Anfang sehen wir eine Sequenz, die offensichtlich ein Flashback ist, weil wir sehen drei Jungs, beste Freunde, die an Halloween einen Prank machen wollen. Weil da ist ein Haus, wo sie sagen, ja, werden wir jedes Jahr irgendwie nur abgewiesen, die geben nie Candy raus. Da ist auch so ein riesen NRA-Schild an der Tür, also ganz offensichtlich auch waffenaffine Menschen, die da wohnen. Mhm. Also wollen sie einen Prank spielen. Das ganz klassische Ding, packen Scheiße in eine Papiertüte, legen die vor die Tür und zünden sie an.
Und das waren so mal.
Ja, klingeln und freuen sich. Das Problem ist, die klingeln, niemand macht auf, da scheint niemand zu Hause zu sein. Jetzt steht, weil Halloween ist, gibt's neben der Tür ja auch so ein bisschen Verkleidung, also Verzierung, Deko und dann steht da auch so eine Vogelscheuche, die fängt dann ziemlich schnell Feuer und die Jungs versuchen noch irgendwie das Feuer zu löschen. Der eine tritt halt unglücklicherweise schön fett auf die Tüte und ist dann erstmal, spritzt halt erstmal Scheiße durch die Gegend. Das ist also
die Farrellys halt.
Das ist das Level, was wir kennen
und so wollen wir
vielleicht es. Auch lieben. Naja, jedenfalls fackelt dann die ganze Hütte ab. Und die Jungs haben halt plötzlich ein Riesenproblem. Der eine von denen denkt sich dann, er hat einen Plan so, weil da ist dann von der einen Verkleidung so ein Pulli, der Feuer gefangen hat und dann so verkohlt ist. Und dann schnappen die sich diesen Pulli und schreiben hinten rein, so in Kragen, einen Namen. Damit das so aussieht, als wäre derjenige, der den Brand gelegt hat oder das Haus in Brand gesteckt hat, dieser Typ.
Okay.
Und dann sagt er halt so ganz schnell, weil die sind ja total unter Druck, weil die Hütte brennt, ne? Und der jetzt vor diesem Pulli schreibt da drauf, sag mal irgendeinen Namen so, Ricky, alles klar. Sag mal Nachnamen, Stanton. Er so schreibt S-T-A, er so, Moment mal, Stanton ist mein Nachname, so, das kann man nicht bringen. Hat dann aber halt schon Stan geschrieben und dann schreibt er halt Stanicky zu Ende, so. Und so ist Ricky Stanicky geboren. Und dann erfahren wir in einer Montage, beziehungsweise in so einem Zeitsprung, dass die das die nächsten 20 Jahre genauso weitergezogen haben. Also diese drei besten Freunde sind natürlich älter geworden und haben so ihre Beziehungen. Und jedes Mal, wenn sie irgendeine Ausrede brauchen in ihrer Beziehung, hält Ricky Stanicky her. So, ja, Ricky Stanicky hat das und das gemacht und Ricky hat jetzt wieder das gebracht. So, ich muss dem da und da aushelfen und die Veranstaltung und so. Und die haben das aber ganz clever, wenn du so willst, aufgezogen. Also irgendwo natürlich auch hart, so, weil also Betrug halt wirklich auf einem Level, wo man eigentlich sagen müsste, es ist eine Frechheit, dass da manche von denen sogar verheiratet sind und so. Aber wie auch immer, diese drei besten Freunde haben dann ein Buch, was sie die Bibel nennen, wo sie explizit aufgeschrieben haben, damit es da keine Konflikte gibt, wann Ricky Stanicky als Ausrede zum Einsatz kam. Mhm. Ne? Damit dann nicht plötzlich der eine sagt, ja, ich muss jetzt Ricky Stanicky in Miami aushelfen und dann der andere aber irgendwie, damit das nicht kollidiert, ne, mit den Terminen. Damit dann eine Timeline entsteht, die auch glaubwürdig und nachvollziehbar ist. Damit das auch nicht überstrapaziert wird, das Ganze, damit da niemand Verdacht schöpft. Und so haben sie das jetzt 20 Jahre erfolgreich gemacht.
Naja.
Ja. Jetzt sind diese Freunde also erwachsen. Dean, Wes und JT werden gespielt von Zac Efron, Jermaine Fowler und Andrew Santino. Den wir kennen aus, ich kenne den aus super viel Comedy, zuletzt im Beef. Bei Dave spielt er eine der Hauptrollen. Disaster Artist war da auch dabei. Rote Haare, immer Bart eigentlich. Kennst du bestimmt. Jedenfalls, der spielt JT. Und Dean und JT sind jeweils verheiratet. Jermaine Fowlers Rolle, Wes, ist eher so ein Loner, der lebt in einer schwulen Beziehung. Und sein Freund ist wenig zufrieden mit dem, was er so macht, weil der eigentlich halt so slackermäßig den ganzen Tag auf der Couch abhängt. Eigentlich Ambitionen hat, als Autor zu arbeiten, aber das, ja, diese Ambitionen, die sind halt oftmals up in smoke und deswegen ist er noch so der flexibelste von den anderen, aber die anderen beiden haben eben, also Andrew Santino hat jetzt eine hochschwangere Frau, also JT in der Rolle, die von Emma Roberts gespielt wird. Nee, Quatsch, entschuldige. Falscher Film.
Okay.
Emma Roberts ist hier nicht dabei, aber eine Frau. Ja, man könnte ja vielleicht sogar optisch eine Ähnlichkeit unterstellen. Anya Savchich heißt die Dame, die spielt hier Susan, weil die kennen wir auch aus Loudermilk. Insofern ist da eine Parallele. Big Sky war auch, hat sie auch eine große Rolle gehabt. Du kennst sie optisch garantiert. Jedenfalls gibt es dann noch die Frau von Dean. Erin wird von Lex Scott Davis gespielt. Die ist jetzt in der Suits-Neuauflage auch dabei, Suits LA. Aber The First Purge hast du ja auch gesehen, glaube ich.
Den habe ich gesehen, ja.
Da spielt sie auch mit, also kennst du vielleicht optisch.
Ich weiß nicht, also wenn es der letzte Purge war, der fehlt mir noch, aber bin mir nicht sicher.
Ja, jedenfalls ist die Konstellation halt, dass Zac Efron mit Freundin, die wollen keine Kinder, sind eigentlich happy mit sich und ihrem Hund. Und JT und seine Frau, die haben jetzt eben, die erwarten gerade das erste Kind und jetzt steht da eben die Babyshower an. Und um aus dieser Babyshower rauszukommen, muss Ricky Stanicky wieder herhalten. So, jetzt sagen die, also inszenieren halt einen Anruf von Ricky Stanicky, ruft dann eben Wes JT an und tut, als wäre er Ricky und dann heißt es ja, jetzt ist der Krebs von Ricky ist zurückgekommen. Der ist jetzt da in einem Krankenhaus und so. Und dann schaffen die es halt, das so hinzudrehen, dass die Frauen alle sagen, ja, ey, ihr müsst da hinfahren. Hallo, ist ein langjähriger Freund von euch, jetzt hat der wieder Krebs und so. Scheiß auf Babyshower und so, geht da hin. Ja, und dann gehen die Jungs halt zusammen nach Atlantic City, weil die da halt eine Feier geplant haben, weil die über einen Arbeitskollegen an Tickets rangekommen sind für irgend so ein Konzert und da wollen die halt raven und eigentlich nur feiern und haben halt so wieder Ricky Stanicky als Ausrede benutzt. Dean und JT arbeiten nämlich zusammen. Die sind da im Finanzbereich tätig und ihr Boss, Summer Hayes, wird gespielt von William H. Macy.
Oh, okay.
Ja, das Schönste ist aber, wer Ricky spielt, weil der muss noch zum Einsatz kommen, weil jetzt sind die in Atlantic City und plötzlich heißt es, Babyshower muss abgebrochen werden und so, weil Wasser gebrochen, die Schwangerschaft ist jetzt wohl doch verkürzt worden, so 4 Wochen zu früh soll jetzt das Kind geboren werden und die sind halt in Atlantic City und müssen jetzt irgendwie zurückkommen.
Die Fruchtblase meinst du?
Was habe ich gesagt?
Wasser gebrochen.
Water also broke, ja, sorry. Englisch, total schlecht übersetzt. Wie heißt denn das auf Deutsch? Die Fruchtblase ist geplatzt.
Meine ich ja.
Wasser gebrochen ist auch schön. Ja, alle Dämme gebrochen. Jedenfalls müssen die dann
Wasser
schnell...
Kommt nur Wasser raus.
Müssen die dann schnell zurück und haben jetzt in Atlantic City an der Bar einen Typen kennengelernt, der sich als Rod vorstellt. Drückt dir dann auch gleich eine Visitenkarte in die Hand. Wollen eigentlich nichts mit dem zu tun haben, aber Rod ist so ein bisschen aufdringlich. Sagt dir dann so, hier, ich mache Impersonations, aber X-rated alles. So, weil der hat so ein bisschen so eine Weird Al-Schiene, die er fährt in seinem Programm, weil der parodiert bekannte Songs, aber immer mit Masturbation.
Was?
Ja. Das
im Text oder
ja, ja, klar. Dabei. Der Text wird dann, also ne, da hat dann so einen Billy Idol Song und performt den dann, aber halt ersetzt den Text durch Texte, die auf Masturbation anzuwenden sind.
Ich hoffe doch, dass dieser Typ von Rob Schneider gespielt wird.
Weil nee.
Der wäre doch perfekt für sowas.
Rod Rimstad wird von John Cena gespielt.
John Cena, okay.
Natürlich.
Das ist ein ganz anderer Typ, den ich jetzt vor Augen hatte, okay.
Ja. Und der ist eben Schauspieler und hat aber da in Atlantic City halt seine Parodieshow, wo er eben Masturbationssongs performt. Deswegen wird dann an einer Stelle wieder von JT auch Weird Al Yankovic genannt, was ich großartig fand.
Das ist schön, ja.
Naja, jedenfalls quatscht Rod diese drei Typen dann halt an der Bar an. Und so lernen die den kennen, haben dann auch seine Visitenkarte und reisen jetzt zurück und sind da im Krankenhaus und plötzlich kommt das Gespräch natürlich wieder auf Ricky, weil die sagen mal so, ja, was ist denn jetzt mit dem Krebs von Ricky, wie geht's dem und so. Erfinden sie halt die nächste Lüge, wo sie erzählen, ja, Ricky hat uns verarscht, so, der hat den Krebs, der ist gar nicht zurückgekommen, sondern der wollte jetzt feiern, dass er jetzt irgendwie schon 5 Jahre ohne Krebs ist und hat uns halt verarscht und plötzlich stand er da einfach irgendwie mit einer Limo und Champagner und so. Mhm. Ja, und jetzt geht es natürlich so weit, dass die Frauen und ein paar von den Müttern dann halt auch irgendwie sagen, sag mal, jetzt müssen wir Ricky aber auch endlich mal kennenlernen. Was ist denn mit dem Typ? Der irgendwie existiert ja immer nur in Erzählungen, so wir wollen den jetzt endlich mal sehen. Und jetzt nächste Woche steht aber irgendwie Briss an, ne, weil JT ist jüdisch und deswegen soll da eine Beschneidung stattfinden und da soll es Ricky zu eingeladen werden. Jetzt müssen sie also irgendwie einen Plan machen, dass, weil die kommen da nicht mehr raus, können nicht mehr sagen, ja, Ricky ist anderweitig, weil früher, wenn es solche Situationen gab, weil man sich als Zuschauer natürlich auch denkt, so Leute, 20 Jahre habt ihr es geschafft, dass jemand als Ausrede herhalten muss, den es nie gegeben hat. So. Aber die haben es eben schon noch aufwendig aufgezogen. Also die haben einen Instagram-Kanal für den aufgemacht und okay. So. Und haben dann halt erzählt, dass der dauernd irgendwo in Afrika für wohltätige Organisationen arbeitet, ne?
Alles durchdacht.
Ja, ja, klar. Und deswegen ist er halt auch voll oft nicht in Amerika und so. Und deswegen haben die den noch nie gesehen. Und jetzt heißt es aber, jetzt soll er endlich mal kommen. Jetzt brauchen die also jemanden, der Ricky Stenicki spielt. Weil die halt sagen, wir können das Ding nicht auffliegen lassen, weil der, also Wes sagt halt, ne, wir könnten einfach die Wahrheit erzählen. Und dann sagen aber Dean und JT, Alter, unsere Beziehungen sind sofort vorbei, wenn wir jetzt erzählen, dass wir die seit Jahren anlügen. Das können wir nicht bringen. Wir brauchen jemanden, der Ricky Stenicki spielt. Jetzt haben sie halt diese Visitenkarte von dem runtergekommenen Schauspieler, der da seine Masturbationssongs performt in Atlantic City.
Er wird dann zu Ricky
Stenicki. Also wird Rod Rimstad jetzt Ricky Stenicki. Mhm. Und John Cena spielt den so groß, Alter. Weil Rod Rimstad ist nämlich ein Method Actor, okay? Und Ricky Stenicki erzählen sie halt, dass der Alkoholismus besiegt hat quasi, dass der jetzt irgendwie seit 7 Jahren trockener Alkoholiker ist. Und Rod Rimstad ist aber halt richtig harter Alkoholiker. So, da er aber so ein krasser Method Actor ist, sagt er jetzt, ja gut, egal, Ricky Stenicki ist trocken, also bin ich auch trocken, logisch. Mhm. Und hat dann aber halt harte Entzugserscheinungen. Und da gibt es auf jeden Fall ein paar echt lustige Momente, Alter. Und ja, das ist auf jeden Fall wieder die Sorte Film von John Cena. Geil bedient, was ich an dem so geil finde, Alter.
Der also, Fanboy.
Ey, ohne Scheiß. John Cena, mittlerweile löst er in mir ähnliche Gefühle aus wie Will Ferrell in manchen Filmen.
Oha.
Das ist so krass, Alter. Ich finde den so lustig, Mann.
Ja, das habe ich schon gemerkt hier.
Ja. Ja, also, ja, rufen sie Rod an und sagen, du hast einen Gig. Du musst jetzt hier für diese Feier einmalig Ricky Sinicky spielen. Hm. Also kommt er an, ganze Method Actor, hat sich dann noch so ein kleines Safari-Outfit zugelegt, weil die ja gerade erzählen, dass er gerade aus Nairobi kam, von wieder irgendeiner wohltätigen Sache. Und dann ist er da auf dieser Bris und die Frauen haben unnötigerweise dann aber auch den Boss von Dean und JT eingeladen, Summer Hayes, also William H. Macy, der dann auch da ist und der dann auch mit Ricky ins Gespräch kommt und schwer fasziniert ist von der Art von Ricky Sinicky, weil der halt erfrischend ehrlich ist im Gegensatz zu Dean und JT. Und dann auch gleich bei der ersten Begegnung mit Summer Hayes sagt so, ach Mensch, neue Haare? Und er halt so, was? Der so, naja, da oben, das ist noch hier, hast doch transplantiert, oder nicht? Und er so, was? Nee, das sind meine Haare. Er so, ja, klar. So wie Barbies Haare auch ihre Haare sind, oder was? Guck mal, man sieht das doch total und so. Und er halt innerlich natürlich schon total am Kochen. Aber der lernt Ricky dann sehr schnell lieben. Vor allem, weil er ihn halt auch auf was hinweist, Alter, was so groß. Ey, ich find's so geil. Ey, William H. Macy's Rolle ist schon auch ziemlich lustig in dem Film. Mhm. Weil der macht etwas, wenn er Reden hält, macht er ähnlich wie ich große Gesten mit den Händen, nur der macht immer die gleiche. Und Ricky nennt das Air-Dicking. Weil er immer so macht mit der Faust. Er hat so eine geballte Faust, die er dann immer unnötig nah an seinem Mund irgendwie so vor und zurück bewegt.
Okay.
Und das gerne dann auch mal mit beiden Fäusten.
Wie er sich freut.
Ja, weil die dann gibt's, ich spoilere damit nichts, aber es gibt am Ende des Films halt so einen Zusammenschnitt, wo die das so mit Autotune zu so einem YouTube-Video gemacht haben und halt einen Song drunter gelegt haben, wie er am Erdicken ist, Alter. Und das war schon das auf jeden Fall ein Ding. Ich konnte nicht mehr, Alter. William H. Macy macht es so groß, weil in dem Moment, wo er halt dann mal drauf hingewiesen wurde, ne, und das auf dem Schirm hat und halt total dankbar dafür ist, muss er natürlich danach dann auch wieder irgendwelche Ansprachen halten und ertappt sich dann halt selber immer wieder dabei, wie er dieses Erdicking macht und versucht es dann zu unterdrücken. Und das spielt einfach, Macy spielt das schon geil, Alter. Also er und Ricky Sinicky in Form von John Cena halt wirklich ein Highlight in dem Film. Und das ist jetzt wieder das ist jetzt ein Beispiel, wo du auch eine völlig abstruse Prämisse hast, die so an Haaren herbeigezogen ist, wo du dir halt eigentlich denkst, ja, nie im Leben. So ganz klar halt so Comedy einfach. Mörder konstruiert alles. Und trotzdem macht der eine Menge richtig. Aber auch der Film hat eine Länge von 1:53, was definitiv eine Ecke zu lang ist. Und dann versucht der leider an manchen Stellen so unnötig emotional zu werden. Also da ist auch gegen Ende, machen die da viel zu viel, wo die versuchen, eine Message reinzudrücken. Das hätte es alles nicht gebraucht. Also dass der dann eben auch noch versucht, eben so emotional zu werden und so, das ist alles unnötig.
Braucht kein Mensch.
Nee, also diese Sorte Film nur wirklich nicht, weil du hast hier schon echt wieder die komplette Palette an Schwanzwitzen. Aber eben, wie ich finde, dann doch von der guten Sorte. Also da hat erstaunlich viel für mich funktioniert. Also ich fand hier wirklich vieles hart lustig. Mhm. Aber eben, dann kriegt er vor allem im letzten Akt halt wieder so eine Tonalität, die es nicht gebraucht hätte. Und damit hat das auf jeden Fall nochmal Einfluss gehabt, so wie ich den Film insgesamt finde. Und zwischendurch gibt es natürlich auch Gags, die mir so gar nicht zünden, aber so in der Summe war ich dann doch sehr positiv überrascht. Das ist, unterm Strich finde ich echt ein guter Film. Hm. Ich hätte es wirklich nicht erwartet. Also, weil, als sie diese Prämisse aufgemacht haben, so, komm schon, ey. Also, ja. Aber eben, es steht und fällt einfach wahnsinnig viel hier mit dem, was John Cena macht. Und das drumherum funktioniert auch wirklich gut. Ist auch jetzt mal ein Film, wo mit Jermaine Fowler nicht auf den Keks ging. Und so funktioniert dann eben selbst so eine völlig konstruierte Prämisse. Und jetzt mal so Hinter Dünkelissen finde ich das ganz schön krass, weil ich habe gelesen, dass dieser Film schon 2010 das erste Mal angekündigt wurde.
Okay.
Damals sollte James Franco Ricky Stenicki spielen. Mhm. Ja, und dann gab es da aber wie üblich irgendwelche Terminprobleme. Dann war James Franco raus. Und jetzt gibt er das, wer nachgerückt ist. Joaquin Phoenix.
Was?
Sollte dann Ricky Stenicki spielen.
Auf den wäre ich nicht gekommen.
Dann wurde es wieder verschoben bis 2013. Dann war Phoenix raus und Jim Carrey ist eingesprungen.
Okay.
Dann hat es wieder ein Jahr gedauert. Jim Carrey die ganze Zeit noch auf dem Projekt mit drauf. Dann ging es zeitlich nicht mehr. Und dann ist Nicolas Cage nachgerückt.
Alter, was?
Alter, die hätte ich halt alle einzeln gerne in dieser Figur gesehen. Also können wir bitte noch einfach Ricky Stenicki mehrfach machen und es einfach immer nur die Rolle austauschen, Alter. Ich fände es grandios. Ja, weil, also Nicolas Cage hat sich dann halt gedacht, geil, das ist voll eine gute Möglichkeit, jetzt auch mal zu zeigen, dass ich ja früher auch Comedy gemacht habe. So, ne, man könnte wieder mal wieder diese Schiene bedienen. Ja, und dann war aber das Problem, als Nicolas Cage auf dem Projekt war, haben natürlich die Finanziers des Films, weil das, wie so oft, ne, beim Film der Größenordnung musst du dann halt das Geld von sonst woher besorgen. Und dann gab es eben internationale Finanziers, die halt gesagt haben, Moment mal, wenn da Nicolas Cage mit bei ist, dann brauchen wir Action. Weil dann müssen wir das als Nicolas Cage-Film bewerben. Mhm. So, und dann wollen die Leute halt irgendwie Action sehen. Naja, und da hatte dann natürlich Nicolas Cage keinen Bock mehr drauf, weil der das ja für sich irgendwie als Chance gesehen hat, endlich mal wieder Comedy zu machen.
Und ja, wollte eben nicht das Gleiche machen wie sonst.
Genau. So, dann ist das also in die Brüche gegangen und hat dann bis 21 gedauert, als Zac Efron dann eben auf das Skript aufmerksam wurde und dann in Kombination mit Amazon sich da wieder reingetraut hat. Und schlussendlich haben sie dann John Cena besetzt als Ricky Stenicki.
Ja, Zac Efron hatte kein Problem mit Comedies. Da hat er schon
ja
in sehr vielen mitgemacht. Bad Neighbors und Co.
Ja, eben.
Baywatch.
Ja.
Alles Mögliche.
Naja, auch nicht immer gut.
Das hat aber Dwayne The Rock Johnson und mit John Cena gedreht.
Mensch.
Hat sie beide gehabt.
Super. Ja, für seine Bucketlist vielleicht auch nicht schlecht. Alright, ja, so viel zu Ricky Stenicki. Mhm. Wie gesagt, unterm Strich war ich positiv überrascht. Ich hätte es nicht gedacht.
Ja, du dürftest dann wahrscheinlich ein bisschen besser landen als hier unsere Bubble, die ich mal aufgerufen habe.
Haben den schon ein paar gesehen, ja.
Den haben ein paar gesehen und die sind einhellig alle bei 2 Sternen.
Mhm.
Also hier, unser Kumpel Tom hier von Bullets and Fists 2 Sterne, Atom Bomb ist bei 2 Sternen, Kalle ist bei 2 Sternen, Zero ist bei 2 Sternen. Mhm. Die sind sich alle sehr einig. Da können wir für die auf jeden Fall klingeln, aber ich fürchte, du wirst dich nicht einrennen.
Also, auch da, ne? Ich kann es nachvollziehen, wenn du halt sagst, ja, okay, es ist einfach eine Humorschiene, so, das ist mir zu platt, das ist alles nichts.
Hoffi, dein Podcast Seelenverwandter, der hat den noch auf seiner Watchlist. Insofern gucken wir mal, ob du mit dem vielleicht auf einer Welle
bist. Ja, siehst du, und ich glaube,
ist ja sehr oft einig.
Es gibt ja, soweit ich weiß, ist Dennis auch John Cena-Fan in Comedies.
Ja, glaube auch.
Oder findet den auch lustig. Und dann musst du den auf jeden Fall sehen, ey, weil, also wenn man eben John Cena witzig findet, dann ist das irgendwie ein guter Film.
Ich bin nicht ganz auf diesem Hype-Train, aber also ich finde ihn schon auch ganz amüsant und witzig, aber so. Hey, absolutes Highlight auf der Oscar-Verleihung. Ja, jetzt kommt mal runter, so, weißt du. Also, klar, was
sagen witzig. Leute, oder was?
Ja, ja, klar, was witzig und so, aber.
Ja, absolutes Highlight. Also, ich glaube, um von einem absoluten Highlight auf einer Oscar-Verleihung zu sprechen, da weiß ich nicht, ob das in diesem Jahrtausend schon stattgefunden hat. Das
war es halt für viele.
Ja, gut, also jetzt das diesjährigen. Ja, klar, war das lustig, aber.
Ja, eben war es lustig, aber. So finde ich ihn halt auch allgemein in seinem Film. Der ist halt mal lustig, aber. Er nervt mich nicht, aber jetzt nicht so, du hast gerade gesagt, es könnte ein neuer Will Ferrell werden, wo ich dachte, weil
Nein, Sekunde, das ist schon wieder wild interpretiert und typisch Guess, Alter. Was ich gesagt habe, ist, dass der anfängt, bei mir ähnliche Gefühle auszulösen wie ein Will Ferrell.
Wenn ich jetzt deine Freundin wäre und du würdest sowas über ein anderes Mädchen sagen, dann würden trotzdem die Red Flags und die Alarmglocken leuchten.
Auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall nicht cool.
Aber Will Ferrell hat gar keinen Grund, eifersüchtig zu werden. Da wird John Cena nie hinkommen. Also machen wir uns nichts vor.
Auch wenn wir mit 70 diesen Podcast moderieren, darf dieser Will Ferrell-Stuhl auf jeden Fall, da darf nicht dran gesägt werden.
Also das wäre auch Quatsch.
Ja, nee. er sieht das ein.
Da muss ja John Cena auf jeden Fall überhaupt erstmal eine 10-Punkte-Comedy drehen.
Stimmt.
Dann reden wir weiter. Aber nee, also.
Das muss eine ganze Reihe an 10-Punkte-Comedies.
Ja, eben.
gedreht werden. Gut.
Nee, nee, also vorher, überleg mal, also jetzt mal rein, wenn es um 10-Punkte-Comedies geht, da würde ich eher, da ist wahrscheinlich direkt dahinter eher jemand wie Jim Carrey. Hm? Also, nee, nee, also davon ist John Cena wirklich weit entfernt. Keine Sorge, aber eben, es ist irgendwie, wenn jetzt solche Comedies kommen und ich mir das angucke, dann merke ich einfach so, ich freue mich allein schon, seine Fresse zu sehen in solchen Filmen.
Hm. Aber eben, da geht die Sonne auf.
Ja, das ist einfach so ein Erfahrungswert. Irgendwie fand den halt schon echt oft witzig. So, jetzt aber die anderen Punkte. Und ja, da geht es nicht nur den Leuten aus unserer Bubble so. Das sieht die Kritik nämlich relativ ähnlich. Also IMDb ist noch verhalten mit 6,2. Metascore ist bei 44.
Ich war bei 15 mit Tom Katz. Also ja. Ich dachte, den wirst du wahrscheinlich nicht toppen.
Siehst du, das ist auch noch richtig gut dann mit 44.
Ja,
Letterboxd im Schnitt halt eine 2,7. Mhm. Aber ein paar Fans gibt's. So, jetzt darfst du raten.
Ja, 49 dort Letterboxd. Okay.
Fast 49?
Na, du kannst auch Fan werden von bestimmten Filmen.
Ach, wirklich?
Ja, das geht auch. Und das wird ja hier neben den Ratings wird ja angezeigt, wie viele Fans davon am Start sind. Und da steht halt 49.
Es gibt ja immer neue Sachen. Ach, tatsächlich, ja.
Was immer das bedeutet. Ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie...
49 Fans hat dieser Film?
Und 66.000 haben ihn gesehen. Also, das ist schon
eine verschwindende dünne Quote. Menge.
Schon wirklich eine dünne Quote.
Nee, also als Fan würde ich mich hier jetzt auch noch nicht bezeichnen.
Wo steht das überhaupt? Wo kann man denn Fan überhaupt ankreuzen? Das
weiß ich gar nicht.
Weil das muss man ja... Ich muss ja auch irgendwie Fan werden können.
Ja.
Vielleicht beim Raiden? Nee.
Keine Ahnung.
Review-Log. Nee. Ach so, vielleicht bist du Fan, wenn du das Herz ankreuzt.
Ach so.
Dann wirst du vielleicht ein Fan. Nee, aber dann, nee, das sind ja 13.000, die hier ein Herz gegeben haben. Das ist es auch nicht. Klärt uns auf, ihr Letterboxd-Dudes. Wie wird man Fan von bestimmten Filmen, was hier steht?
Ja, das weiß doch der Azubi garantiert.
Der Azubi weiß das doch bestimmt, ja. Er ist doch Letterboxd studiert.
Ja, aber du als zahlender Patron von Letterboxd, dass du das nicht weißt.
Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich nutze ja auch die Herzfunktion nicht, insofern. Das interessiert mich nicht.
Ja, siehst du, ich habe gerade gesehen, Nocturnal Animals hat bei mir ein Herz.
Hat ein Herz bekommen.
Anscheinend.
Na gut.
Ricky Stinnicky nicht.
Ich habe kein Herz. ich sag eine 8.
Nee, 7.
Ach, verdammt, ich wollte 7,5 sagen. Shit.
8 war zu hoch.
Naja, gut. Warst ja doch recht überschwänglich. Ich dachte, vielleicht ist, du bist ja bei Comedies immer.
Ich bilde mir ein, dass ich das noch ordentlich relativiert habe. Also aber
ein bisschen
gut,
anscheinend nicht. Ich wollte 7,5 sagen, aber hab ja auch schon ein paar Mal zu tief gestapelt.
Ach, ja, aber siehst du, das war jetzt auch sowas. Ich war auch, glaube ich, schon zwischenzeitlich bei 7,5 bei dem Film. So irgendwie irgendwo in dem Bereich, auf jeden Fall. Mhm. Aber also 4 ist schon hart.
Ja, ja.
Also, weil der ist wirklich lustig stellenweise. William H. Macy, Mann. Das ist halt auch, finde ich, der hat so geile Filme gedreht und man vergisst so ein bisschen, wie gut der auch in Comedy ist.
Ja, der ist super. Also ist spätestens, wenn man ihn in Shameless gesehen hat, weiß man auch, dass er Comedy-Talent hat.
Ja, aber, eben.
Also.
Aber irgendwie geht das so unter, wenn man über ihn spricht, finde ich. Mhm. So.
Alright.
So viel zu Ricky Stinnicky und jetzt müssen wir wieder raten, weil jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film.
Ja.
Und der kam von Ju.
Der kam von Ju, richtig.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sehr gut.
Und hast du richtig in Erinnerung.
Ja, jetzt darfst du einen Tipp raushauen.
Dann tippe ich auf eine...
The Quiet haben wir noch nicht erwähnt, ne?
Ja, genau, The Quiet. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?
Das ist
der Untertitel.
Ja.
Horror-Drama. Okay.
Crime-Drama, oder? Horror?
Bei Google steht Horror-Drama.
Aha.
Bei IMDb steht Crime.
Mhm.
Siehst du, also Crime, Horror und Drama,
Crime,
alles,
Drama,
alles hier mit
Thriller
drin.
Thriller auch noch.
Thriller.
Mhm.
Alles mit bei. Wo ist er hier? Hier ist er.
Ein Krimi ist ein Dreck dagegen.
Ja. Ich tippe auf eine 2.
Bam! Okay.
Bei der Boom,
aber
bei der Bang.
Das ist witzig, weil ich sehe dich bei 2,5.
Geil.
Das fanden wir anscheinend hier richtig berühmt. Ja, The Quiet.
Mal.
Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ja, also recht low-budgetierter Film mit 900.000 geschätztem Budget. Mhm. Ja, die sieht man, oder? Also sieht man halt, dass das nicht viel gekostet hat eher.
Ja, das sieht man tatsächlich.
Ja, hast du Feedback eingeholt von Drew, was diesen Film angeht? Warum es dieser geworden ist, was sie sich dabei gedacht hat?
Nee, ich weiß noch, was ich ihn die ganze Zeit verwechselt habe, weil auch wieder diese Patreon-Diskussion und zwar mit dem Losfilm, den sie reingeschmissen hat, weil das war nämlich ein dänisches Liebesdrama oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein dänischer Film und den habe ich jetzt, ich dachte, The Quiet wäre dieser besagte dänische Film, das war allerdings der Film, den wir in den Lostopf geschmissen haben.
Okay.
Und Phelps hat mich nur einmal korrigiert und meinte so, das ist nicht der dänische Film.
Mhm.
Aber ich glaube, es wurde nicht allzu viel darüber gesagt. Es hieß einfach nur The Quiet Girl, Auftragsfilm von Drew.
Ja, aber heißt auch nicht The Quiet Girl, das hast du jetzt schon mal.
Ja, schon wieder, ja. Nee, ich meine The Quiet.
Mhm. Ja, weil ich hatte schon auch beim Gucken zweimal die Frage im Kopf, sag mal, gucke ich mir gerade den richtigen Film an?
Habe ich mich auch gefragt, tatsächlich.
Ich war irgendwie so, meint sie das ernst? Also, hä? Ich hatte wirklich Angst, dass ich mir gerade den falschen Film unnötigerweise angucke.
Ja gut, Geschmäcker sind ja verschieden und so. Das kann ja, ja sein, dass manche vielleicht in Filmen anders sehen als wir, aber...
Bestimmt. Logisch. Aber es ist halt der Gedanke, der aufkam. Aber wir haben dann offenbar das Gleiche und das Richtige geguckt. The Quiet aus dem Jahr 2005.
Zumindest haben wir beide das Gleiche geguckt. Ob es jetzt das Richtige ist, das werden wir dann rausfinden. Aber das ist der Film, den wir jetzt gesehen haben.
Ja, Regisseurin Jamie Babbitt.
Mhm.
79 Credits und hat sehr viel Fernsehen gemacht.
Also eine Menge Serien, die wir lieben auch.
Ey, also 5 Emmy-Nominierungen bringt die schon zusammen und hat da wirklich viele, viele Serien gemacht. Aber auch schon immer gerne nur so 1-2 Episoden und dann.
Ja, ja. Aber schon wirklich geiles Zeug dabei, also so eine Attacke und so, schon Anfang 2000, also.
Ja, ja. Lang. Und filmmäßig hat die dann eher so Independent-Filme gemacht. Das sieht man ja vielleicht auch an dem Budget dieses Films.
Ja.
Und es gibt einen Film, ich glaube, das war das Debüt von Natasha Lyonne. But I'm a Cheerleader hieß der.
Mhm.
Und da weiß ich tatsächlich von ein paar Leuten, die von dem recht viel halten, weil der wohl dann doch in einer gewissen Community so ein bisschen seinen Stempel hinterlassen hat.
In der Cheerleader-Community?
Nein, sondern es ist sowieso wie, also es gibt auch in diesem Film so eine Komponente, aber die Stoffe von Jamie Babbitt, die sind oft lesbisch.
Mhm.
Also es geht oft um lesbische Inhalte und es gibt noch einen Film, von dem habe ich nämlich auch schon mal gehört und den will ich tatsächlich irgendwann nochmal sehen. Den kenne ich nicht. Itty Bitty Titty Comedy.
Was zur Hölle, Alter. So ist der
Titel. Hast du noch nie gehört?
Nee.
Okay. Witzig.
Mhm.
Genießt so in gewissen Kreisen auch ein bisschen Kultstatus. Aber eben alles so Independent-Geschichten. Und ich glaube, der Mainstream könnte sie dann eben eher aus halt den Emmy-nominierten Stoffen kennen, weil sie da Regie geführt hat.
Mhm.
Naja, Autorinnen, Abdi Nazamian und Micah Schreft, letztere für Hang geschrieben und Jane the Virgin.
Ja, Jessica Jones, Morning Show auch mitgeschrieben.
Mhm.
Und
Abdi Nazamian. Ja, aber das ist halt auch wieder sowas, ne? Von Morning Show irgendwie eine Episode.
Ja, ja, eben. Also wirklich
ist, auch so
marginal.
Ja.
Und Abdi Nazamian ist eher als Produzent, Produzentin, ist eine Produzentin. Ist das jetzt ein...
Da habe ich gar nicht nachgeguckt.
Weiblicher Name, bin ich mir nicht sicher. Jedenfalls eher so durch Produktionen in Erscheinung getreten, hat zum Beispiel Call Me By Your Name produziert.
Ja, genau. Einer der Produzenten bei Call Me By Your Name.
Männliches Pronomen, ja. Bin mir nicht sicher.
Ach so, ja.
Abdi wahrscheinlich. Weiß man manchmal nicht.
Naja.
Ja.
Ja, und jetzt haben wir hier eben einen relativ kleinen Film, der für ein schmales Geld entstanden ist.
Mhm.
Und eben ein Genre-Mix und schon auch irgendwie einer der wilden Sorte, finde ich. Weil das ist natürlich aufgrund des Inhalts Rated R und die Genren haben wir schon genannt, aber das ist trotzdem halt irgendwie nichts, was zu irgendeinem Zeitpunkt blutig wird oder dass das irgendwie wahnsinnig einen mitnimmt oder so, finde ich. Also es, aber auch da, ja, gibt es wahrscheinlich Leute, die das anders sehen.
Mhm.
Und es geht um eine Teenagerin namens Dot. Die ist die Hauptfigur. Und Dot ist seit kurzem ohne Mutter, weil die ist vor kurzem gestorben. Der Vater ist also verwitwet. Ach Quatsch, andersrum. Die Mutter ist länger gestorben und jetzt ist der vor kurzem eben auch der Vater gestorben.
Mhm.
So rum. Und zu dem Vater hatte sie halt eine sehr enge Bindung. Und Clou an der Sache ist, dass sie gehörlos ist. Dort kann also nichts hören und hat sich irgendwie dann auch entschieden, nicht zu sprechen.
Ja, offensichtlich taubstumm auf den ersten Blick.
Ja. Mhm. Ja, und jetzt wird die zu ihren Paten geschickt, logischerweise, weil dem der Vater gestorben ist. Also kommt sie zu ihren Paten, Olivia und Paul Deer. Und die haben eine Tochter namens Nina. Und Nina ist...
Sie hat auch eine innige Beziehung zu ihrem Vater.
Ja, und Nina ist dort gegenüber sehr feindselig eingestellt.
Mhm.
Das ist also so anfangs noch Bullying auf einem recht niedrigen Niveau, aber das nimmt dann schon auch ein paar größere Ausmaße an. Ja, und das, die nutzt den Umstand, dass dort taubstumm ist, um ihr Geheimnisse zu erzählen. Deswegen auch der deutsche Titel, kannst du ein Geheimnis für dich behalten.
Mhm.
Ja, und jetzt ist halt die große Frage, wie weit erzählen wir, was diese Geheimnisse angeht? Weil wir ja jetzt unter Umständen schon in den Spoiler-Bereich kommen.
Das ist jetzt die Frage, ja. Ich habe mich auch gefragt, aber ich meine, die Prämisse und das dunkle Geheimnis wird ja nur relativ früh schon klar.
Ja.
Aber logisch ist das so ein kleiner Aha-Moment im Film, aber wir können ja vorsichtshalber spoilern, oder? Kann ja nicht schaden, dass wir die Spoiler-Triangel hier ertönen lassen und dann sollten wir noch weiter erzählen wollen. Müssen wir aber nicht.
Meinst du, wir können es auch lassen? Okay. Es geht auf jeden Fall um den Vater, der da eben stark mit reinspielt. Und dort erfährt dann da eben Dinge, die sie nicht erfahren soll. Und jetzt ist aber dort eben taubstumm. Und deswegen sind diese Geheimnisse bei ihr vermeintlich sehr sicher.
Vermeintlich?
Naja, denkt Nina halt, ne? Dass sie ja quasi nichts ausplaudern kann, wo ich mir auch denke, gut, sie kann es ja anscheinend auch nicht hören. Warum überhaupt erzählen? Aber gut, sie hat dann halt jemanden,
naja,
wo sie das abladen kann.
Hatten wir doch auch bei Sleep Tight, dass er sich bei der Mutter, die im Koma liegt, ausschüttet, weil er halt das Bedürfnis hat, das trotzdem jemandem zu erzählen, was er da so, mhm, was er so macht. Und ja, am besten jemand, der, bei dem das keine Konsequenzen haben wird.
Mhm.
Das ist halt wie so ein Tagebuch.
Ja, mhm. Zur Besetzung können wir sagen, dass Dot von Kimmel LaBelle gespielt wird.
Mhm.
Hattest du, ne, in 10.000 BC?
Ja, meine erste Blu-ray. Hätte ich natürlich nur zuordnen können, dass sie da mit dabei war, aber ja, war da wohl ja die weibliche Hauptrolle.
Mhm. Ja, Alicia Cuthbert, die spielt Nina Deer. Die kennen wir aus vielen anderen Sachen. Also wir hatten ja mal Love Actually, hat jemand mitgebracht, ne, aber die hat halt auch wirklich viele B-Movies gemacht und also ich habe auf jeden Fall schon ein paar Sachen aus ihrer Vita gesehen.
Ob du The Girl Next Door zum Beispiel kennst, weil den mag ich mit dir gerne, so, mhm, mit Timothy Olyphant, wo sie diesen Pornostar spielt. Also, ja. Den finde ich tatsächlich, ist so ein kleiner Guilty Pleasure-Film von mir.
Mhm.
Und in erster Linie kenne ich sie natürlich als Tochter von Jack Bauer, von Kiefer Sutherland, 24.
Ja, 24.
Das war ja so ihr Durchbruch.
Mhm. Ja, da war sie natürlich schon noch deutlich jünger, ne? Wobei, nee, der Film ist ja hier von 2005.
Ja, war so zur ähnlichen Zeit.
Mhm. Ja, der Vater wird von Martin Donovan gespielt. Der hat auch schon eine ganze Menge gemacht mit seinen 122 Credits, also auch viel Serie. Du kennst ihn wahrscheinlich aus Weeds, ne?
Ja, ich kenne aus Weeds als DEA-Agent, ja.
Ja, Big Little Lies, bei Tenet war er auch dabei. Und die Mutter Olivia wird von Edie Falco gespielt.
Und jetzt hatte ich
auch nicht unbekannt.
Die beiden spielen in Trust mit, den ich schon gesehen habe.
Ach.
In dem Auftragsfilm, den wir auch noch hier ausstehen haben, da habe ich nämlich reingeguckt und dachte so, Alter, krass, Martin Donovan und Edie Falco wieder dabei.
Okay, ist ja abgefahren.
Voll krass. Zwei Auftragsfilme in diesem Monat.
Mhm.
Ähnlicher Cast.
Ja, und dann gibt es einen Love Interest namens Connor, der wird von Sean Ashmore gespielt. Das ist hier Iceman in der X-Men-Reihe.
Mhm.
Und ihre beste Freundin, also Ninas beste Freundin Michelle, wird von Katie Mixon gespielt.
Ich hoffe doch, du wirst jetzt Danny McBride.
Alter, und das ist so krass beim Gucken. Ich bin nicht drum rumgekommen. Ich hab's so lustig gefunden, weil ich so an ihre Rolle an Eastbound and Down denken musste.
Ja. Das Love Interest.
Aber die ist ja schon auch eh relativ groß geworden dann hinten raus, ne? Weil Mike and Molly war ja schon... Nein, das war kein Fat-Shaming-Witz.
Doch,
aber bei
kein Freiwilliger, aber es war
okay,
einer.
Aber bei Mike and Molly ist sie ja dann wirklich auch einem sehr großen Mainstream-Publikum bekannt geworden.
Wie er versucht, um den heißen Brei zu reden, Alter. Richtig gut.
Ja, aber das Objekt bei der Begierde bei Eastbound and Down, und das ist schon auf jeden Fall was, das ist so bei mir hängen geblieben, Alter.
Ja, total.
Und das hier war ja ihr zweiter Credit. Okay. Also das Ganze war ja alles danach. Und das ist halt echt ein sehr frühes Ding, wo sie hier mitgespielt hat. Aber es ist so krass, ey. Ich sehe die und ich war sofort bei Eastbound and Down.
Mhm.
Wo sie diese Lehrerin spielt. Ja, schön. So, jetzt, wie fandst du das Ganze?
Schlimm fand ich das.
Okay, sehr beruhigt. Ja.
Sehr, sehr schlimm. Also angefangen mit der Optik, die mich so an Degrassi Junior High erinnert, so Ende 80er, Anfang 90er oder so all diese Hallmark-Movies, damit kannst du auch vergleichen.
Ja.
So eine ganz billige Optik. Und wenn ich die Schauspieler nicht aus anderen Filmen kennen würde, passen die da auch super rein. Also Edie Falco hat natürlich schauspielerisch wieder so ein bisschen mehr aufgefahren als die anderen, würde ich sagen. Aber ansonsten, Alter, ist das wirklich, das ist so wie so ein...
Naja, sie hat zwar mehr aufgefahren, aber das wirkte für mich trotzdem sehr deplatziert. Das hat aber mit der Inszenierung zu tun.
Ja, ja, klar. Das war irgendwie, das war nichts.
Okay. Ey, das Krasse ist, Will Ferrell hat mich wirklich dahin konditioniert, dass ich in solchen Filmen halt auch die Comedy erkenne.
Ich hab's befürchtet, ja.
Und ich hatte hier wirklich ein paar Momente, wo ich laut losgelacht habe, Alter, weil ich das so witzig fand,
so unfreiwillig,
dass sie das so gemacht haben, dass das so inszeniert wurde und dass dann, selbst für so ein Budget, dass trotzdem müssen da Leute Ja zugesagt haben und gesagt haben, ja geil, genau so machen wir es. Das ist, mittlerweile sorgt das bei mir wirklich für den einen oder anderen Lacher. Aber das, also, konnte natürlich nicht kaschieren, was das hier für ein Ding ist.
Ja, ich bin tatsächlich auch nicht drum herum gekommen, was wir hier schon ein paar Mal hatten, auch bei diesem Film hier mit, war das Faye Dunaway oder Jessica Lange, die diese Schauspielerin gespielt hat, Anfang der 80er, hier Mommy's Dearest oder so hieß der?
Mommy Dearest, ja.
Mommy Dearest, weißt du, oder so Filme, wo du
John Crawford.
Genau, John Crawford, wo du gesagt hast, die haben so eine gewisse Fangemeinde.
Ja, weil die so campy sind.
Weil die so campy sind, genau, obwohl die Filme an sich nicht gut sind.
Ja.
Und hier kann ich mir auch vorstellen, dass man so in so einer richtigen Runde vielleicht seinen Spaß mit hatte, mit dem Schauspiel, mit dem Stil des Films. Oder du hattest ja auch hier diesen, den Oscar-nominierten Film, wo du dir nicht sicher warst. Ist das jetzt lustig gemeint?
Ja, May-December, genau.
May-December, ja. Oder ist das nicht lustig gemeint? So? Also wie ist dieser Film letztendlich konzipiert? Und man kann ihn verschieden dann genießen. Und so ist, glaube ich, auch The Quiet, aber...
Also... Ich habe mir rausgeschrieben, was Variety darüber verfasst hat, weil ich habe mir so ein paar Kritiken durchgelesen, um mal zu gucken, wie sich das zusammensetzt. Und die haben es für mich ganz gut auf den Punkt gebracht, weil die schreiben, dieser Film hier, wie ein Lifetime-Film auf Crack schöpft The Quiet jedes reißerische Klischee aus dem Brunnen der hormonellen Verwüstung von Teenagern in eine Geschichte über eine dysfunktionale Familienkrise aus, bei der man sich nicht sicher ist, ob man den psychosexuellen Exzess der Vorstadtgotik oder die augenzwinkernde Bösartigkeit in den Vordergrund stellen soll. Und das ist halt wirklich genau dieser Clash, was bei mir dann mitunter lustig war. Was die hier versuchen, das geht halt null auf. Na, also dieses eigentliche Drama, worum es hier geht, was Nina so treibt, eben diese psychosexuellen Exzesse, der Vorstadt-Gothic, wie sie es hier nennen. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hast du eben diese Bösartigkeit, mit der die Charaktere hier unterwegs sind. Das kriegt ja schon auch, also in einem anderen Gewand hätte das was von Lynch. Weißt du, wie ich meine?
Den Vergleich habe ich jetzt nicht kommen sehen, aber...
Naja, weil du diese Abgründe der Vorstadtleute erzählst.
So, weißt du,
du hast ja dieses Suburbia, wo hier wirklich düstere Dinge passieren.
Ja, aber das
und deswegen
ja,
so, sage ich ja in einem
so
anderen Film
wie Happiness oder American Beauty machen das ja auch, aber halt smarter so, weißt du, und halt besser.
Happiness ist doch nicht so ein Vorstadtszenario, das ist ja schon.
Findest du?
Sehr städtisch, oder nicht?
Ja, gut, okay.
Naja, aber jetzt nimm mal halt das, was Lynch so macht in seinen Filmen.
Ja.
Weißt du, du erzählst dieses Suburbia. Und dann wird's richtig düster. Und irgendwie versucht dieser Film hier ja auch so diesen Clash. Dass du so diese heile Welt im Suburbia hast und dann geht's um die Abgründe
dann
der Leute.
Bröckelt die Fassade. Ja, ja, gut, klar.
Aber das ist halt so, wie es der Film macht, sorgt es bei mir halt eher dazu, für, dass ich es alles mörderlächerlich finde.
Das ist auch super. Also die ganze Entwicklung ist ja auch unglaubwürdig. Also wie Nina dann auch
Ja, ja, sowieso Situationen, die Brüche, die da in der, ja, ja.
Wie sie reagiert, also da gibt es ja andere Lösungsansätze, die man hätte vielleicht machen können. So. Also das wird ja überhaupt nicht in Anbetracht gezogen, wo ich denke so, Alter, okay. Also es ist ein komischer Film, hä?
Total. Ja. Und deswegen, ja, ich fand den auch mörderschlecht, aber ich hatte eben den ein oder anderen Lacher zwischendurch.
Durch die unfreiwillige Komik bist du ein bisschen durchgekommen. Auch nicht schlecht.
Weil es halt wirklich, also dieses Lifetime-Film auf Crack, das trifft es halt. Und das sorgt bei mir für den einen oder anderen Lacher. Mhm. Will Ferrell ist schuld.
Will Ferrell ist schuld, ja. Gut.
Ja, aber also was sich die Regisseurin da gedacht hat, das ist mir wirklich auch unbegreiflich. Das kann die doch nicht ernst gemeint haben.
Die Optik und das Schauspiel und die Inszenierung, das ist wirklich ganz, ganz unterste Schublade. Also.
Aber da siehst du mal, was das ausmacht, ne? Weil das sind ja nicht... Es sind ja keine untalentierten Leute beteiligt hier.
Das stimmt.
Die haben ja auch, also von allen haben wir schon Dinge gesehen, die wir als gut bezeichnen würden. Mhm. Und trotzdem ist das in der Summe hier so eine Grütze. Weißt du? Also es ist halt zu 100% Inszenierung und natürlich die Optik. Das ist halt,
ja.
Das wäre jetzt auch wieder eine Frage, würde dieser Film aussehen wie ein Nolan-Film?
Ob es dann besser wäre?
Würde man das dann unter Umständen total geil finden?
Ja, das hilft auf jeden Fall nicht, das können wir unterschreiben. Und hier hast du dieses Ding mit der Schauspielführung, dass du denkst, Alter, genau so wollte der Regisseur das dann haben. Er wollte diese Szene so gespielt haben, wie die es gespielt haben. Und das war einfach scheiße.
Ja, eben. Und auf mich übt es an der einen oder anderen Stelle fast schon eine Faszination aus, weil ich eben nicht fassen kann, dass da alle im Raum gesagt haben, geil, genau so. Weißt du, das finde ich halt so krass.
Aber es finden ja offensichtlich auch ein paar Leute gut. Also, du konntest ja mit dem Film was anfangen. Oder wolltest du jetzt einfach nur unsere Meinung dazu haben? Also, kannst du dir gerne mal mitteilen.
Ja, bitte, du. Sag uns, was du daran gut findest.
Normal sind es ja auch meistens Herzfilme von den beiden, die da kommen, die auch mögen. Also, kann ich
mir vorstellen, dass der ganz gut ist. Was ich halt auch irgendwo so krass finde, also irgendwo hart, aber damit auch schon fast wieder lustig, wie lapidar mit diesem Thema umgegangen wird.
Ja.
Also weißt du, weil du hast ja eigentlich, das ist ja eine richtig fiese Nummer.
Deswegen
und dann aber mit diesem Clash und so und das, was hier dann passiert, basierend auf diesem Ding.
Und wie sie sonst halt so auch ist, so, weißt du? Also so halt im College und so hin.
Dort weißt du? Meinst du jetzt?
Dort, ja.
Ja, ja, was ihre Figur für einen Bruch macht ab einem gewissen Punkt, der ist so hart, der ist null nachvollziehbar.
Aber halt auch, das meine ich auch durch dieses Lapidare, wie du es gerade erwähnt, so. Die Entscheidungen, die dann am Ende getroffen werden, die siehst du ja gar nicht kommen, weil du denkst als Zuschauer, Alter, das ist überhaupt nicht organisch, was hier passiert.
Kommt alles du, voll aus dem Nichts.
Komplett
fossil. Aber nicht so, dass es dich schockt, sondern dass du halt eher denkst, so, Alter, wollt ihr mich verarschen?
Ja, genau, so von wegen so völlig unglaubwürdig. Ja.
Okay. Ja, schön. Siehst du anscheinend ähnlich.
Ja, ja.
Cool.
Sehe ich ähnlich.
Oh je, okay, aber das, ich hoffe, du hast dann trotzdem noch irgendwas guckbar gefunden an dem Film.
Nicht so richtig viel, aber schauen wir mal. Ja, okay. 96 Minuten ist vielleicht das, was man positiv hervorheben kann. Mhm. Dass der keine 2,5 Stunden geht.
Ja.
Hast du noch was?
Nee, können die restlichen Punkte vorlesen.
Ja.
6,1 sind es auf IMDb, der Metascore ist bei 29. Das zieht sich heute
zieht
auch
sich
so ein bisschen
durch. Die ganze Episode, Alter, ganz schlimme Metascores.
Ja. 2,7 auf Letterboxd.
Richtige Highlights heute dabei.
Mhm. So, wo bist du gelandet?
Ein Punkt.
Ein Punkt. Das heißt, ich bin 1,5 daneben.
Wo bist du denn gelandet?
Ich bin noch bei 4.
Du bist bei 4?
Ja, Alter. Wie gesagt, ich hab stellenweise wirklich gelacht,
Alter.
Weil ich hier gelacht habe.
Als Comedy hat es für dich funktioniert.
Ja.
Boah, ich dachte, das macht vielleicht einen halben Punkt aus oder so bei dir, Alter. 4?
Nee, ich hatte bestimmt 5 Szenen, wo ich laut losgelacht habe.
Okay. Ja gut, whatever works, ey.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so konzipiert war von den Supportern.
Nein, aber garantiert nicht. Und wie gesagt, da ist auch nur ein Typ dran schuld. Und aber so hatte ich halt zumindest ein bisschen Spaß mit dem Film, weil es, also ansonsten wäre das ein Null-Punkte-Film.
Okay. Dann bist du schon in meiner Region unterm Strich, wenn es jetzt nicht diese unfreiwillige Komik gäbe.
Und du bist jetzt, du warst bei einem, ne? Hast du gesagt?
Ja, ich war bei einem Punkt.
Ja.
Das war kein Highlight. Ja, und dann wirst du sehen, dass Martin Donovan und Edie Falco eben auch mal, dass die auch mal anders spielen können.
Aber du hast mich auf 2 getippt, ne?
Ich weiß nicht, was ich getippt habe. Ja. Du hast noch 2?
Ich dachte, nee, Quatsch. Doch, ja, stimmt, habe ich mal aufgeschrieben. Warum frage ich überhaupt? Du hast mich bei 2 gesehen, ich habe dich bei 2,5 gesehen. Ja, aber ich dachte, vielleicht fandst du hier auch noch ein bisschen was lustig.
Nee, leider nicht.
Schade.
War vom lustig. Da war ja Tomcats noch lustiger.
Ja, anscheinend.
Genau genommen war er doppelt so lustig, glaube ich, weil, nee, 2,5 Jahre, der war doppelt so lustig wie The Quiet. Insofern hat das Comedy leider bei mir auch nicht funktioniert. Das ist wahrscheinlich das Gen, was mir fehlt.
Gut, dann haben wir uns heute aber beide nicht mit Ruhm bekleckert.
Von der Null sind wir heute entfernt, ja.
Ja, ja. So, 2, 3, 3,5 für mich und du bist bei, ui, mehr.
So, 3,5 für dich und für mich noch mehr, ja.
Mhm.
Ich drück mal den hier.
Like I'm imagining them rounding a corner and we're all blood soaked and I'm wearing your face and they're like, whose face is that? And I'm like, the last person who fucked with us.
Niemand kann uns was beim Punkte raten. Wir sind einfach krass.
Mhm. Ja, nee, heute waren wir beide nicht gut. Also 3,5 miese für mich und 5,5 für dich.
5,5 zu 3,5.
Ja.
Yes.
Score.
Ja. Score. Tagesziel erreicht. Mhm. 5,5.
Ja, super.
Oh mein Gott. Ja gut, aber bei den regulären Episoden sieht es sowieso nicht so gut aus. Bei den Support-Episoden wiederum, da habe ich einen Ausgleich geschafft. Also.
Ach so.
Da schauen wir, da geht noch was.
Da ist noch was drin.
Da ist noch was drin.
Ja, Daumen sind gedrückt.
Danke. Bei den regulären sieht es nicht so gut aus.
Perfect cover story. According to the gossip I've heard, it's airtight.
Läuft
total, ja. Total airtight.
Ja, wunderbar. Dann haben wir es, oder?
Dann haben wir es heute, ja.
Zu noch irgendwas loswerden. Wir haben uns schon bei allen Leuten ausführlich bedankt. Wir haben auf Alessandro und Dennis hingewiesen.
Ja, dann können wir auch, ja, wenn wir schon dabei sind, also bei den Kollegen natürlich auch gerne reinschalten und folgen. Ja. Auch die Filmfressen haben jetzt so ein Ghostbuster-Special in Videoform rausgebracht.
Und bringen dann doch tatsächlich irgendwann die Episode, die wir mit denen aufgenommen haben.
Die kommt dann wohl doch
demnächst. Haben sie uns verraten, ja.
Da sind wir mal gespannt, ja. Und
die haben wir auch zu Gast.
Ja, und die waren ja auch bei uns in der letzten Episode insofern. Illustre Gäste hier bei uns gehabt. Heute musste der nur mit uns beiden Nasen hier vorlieb nehmen, aber davor waren ja echt schon einige in diesem Monat am Start und auch im Monat oder in den nächsten Wochen und auch im Monat April haben wir natürlich auch einige, die in den Startlöchern stehen, die uns wieder besuchen kommen.
Ja, und trotz dessen hat es wieder 2,5 Stunden gedauert. Also ist dann wirklich nicht so, als wären wir zu zweit immer irgendwie sehr viel knapper unterwegs.
Das stimmt, ja. Hier kriegt er auch Stoff. Mal gucken, wer das errät mit den 2,5 Stunden. Mhm. Aber jetzt.
The show is over.
Ja.
Das war's.
True that. Na dann, Rinjaun.
Ja, Rinjaun.
Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.